Hallo aus dem Tekkontonic Schneideraum. Bevor eine Folge Tekkontonic online geht, schneide ich sie zuvor. Wir nehmen teilweise 3 Stunden an Quellmaterial auf und erstens wollen wir euch nicht 3 Stunden von unserem Gelaber zumuten und zweitens, naja, es gibt immer wieder Passagen, die sind eher langweilig oder wir wiederholen uns und die schneide ich halt raus. Ihr bekommt meistens von diesen Schnitten nichts mit, weil ich einen fließenden Übergang quasi einbauen kann. Das ist mir in dieser Folge allerdings nicht gelungen. Wir haben in dieser Folge in der Mitte circa 1 Stunde über Verschlüsselung gesprochen und darüber, ob es eine Bringschuld der Hersteller gibt oder eine Holschuld der Nutzerin und der Nutzer. Es wurde dann schon sehr aufgeladen und es wurde dann ein bisschen hitzig und auch sehr pointiert teilweise. Und diese Zuspitzung wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Allerdings war diese Hinführung sehr, sehr lang und ich musste da dann etwas hart schneiden. Ihr werdet das nachher feststellen. Es gibt dann einen kleinen musikalischen Übergang. Als zweite Anmerkung noch, leider hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Hall bei dieser Folge. Wir haben eine kleine Vorsichtsmaßnahme nicht getroffen, die wir normalerweise treffen. Deswegen bitte ich hier, die Akustik etwas zu entschuldigen. Aber jetzt viel Spaß mit dieser Aufnahme Tekkontonic. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tekkontonic. Mittlerweile die 3. in diesem Jahr. Neben mir sitzt Katja mit einem Glas Rotwein.
Cheers.
Cheers, das ist die einzige. Wir machen mittlerweile den 4. Versuch für den Anfang. Jetzt hat es geklappt, ohne dass wir weiter gelacht haben. Die gute Laune hat nämlich vor allem Konstanze Kurz mitgebracht, die wir herzlich begrüßen möchten. Hallo Konstanze.
Na?
Ja, schön, dass du den weiten Weg aus dem Nachbarbezirk geschafft hast.
War tatsächlich nicht allzu weit irgendwie.
Hier ins schöne Friedrichshain.
Ja.
Und dass du hier mit uns über so viele digitale Themen sprechen willst. Und
das wissen wir ja noch gar nicht.
Das wissen wir noch nicht. Aber deswegen haben wir dich eingeladen.
Ach so.
Ja, jetzt, wenn du jetzt über Fußball reden willst, können wir auch, oder?
Da bin ich aber leider sehr inkompetent.
Ich auch. Da hast du dann Heimvorteil.
Musik? Ach so, das haben wir noch gar nicht gesagt. Das kannst du dir jetzt, das haben wir gar nicht vorab gesagt. Du kannst dir jetzt schon mal überlegen, welche 2 Lieder du dir wünschst für unsere Playlist nachher.
Oh, ja, das ist sehr einfach.
Gut, dass wir das jetzt vorher nicht gesagt haben.
Wann kommen die denn? Werden die eingespielt dann?
Nee, wir haben eine Spotify-Playlist.
Und ja, aber das mit den Rechten?
Nee, wird nicht eingespielt. Das kann man nur auf unserer Webseite sich dann einfach angucken, was du dir da gewünscht hast.
Aha.
Ja. Okay,
wir dürfen es ja nicht.
Das ist
ja,
das ist ja, wir dürfen sagen, was das soll? Warum soll man das tun?
Ja, das ist so ein bisschen, damit du dann deinen Stempel hinterlassen kannst.
Oh,
wenn
oh,
du dir dann hier Bata Illich oder so.
Ich auch schon mal themenspezifische Songs dann vorgeschlagen. Ich habe zum Beispiel mal den Song, den ich nicht kannte, weil ich mir schnell einen einfallen lassen musste. The Internet hieß der Song. Und ich wusste nicht, was das ist. Und das war eben so ein Rap-Song.
Was für ein schöner Titel und so originell.
Da war schon zu späterer Stunde schon leicht eingeduselt, da war die Kreativität.
Ich habe mir beim letzten Dingens, das war gerade zur Karnevalszeit, natürlich was aus Köln gewünscht. Ja? Also das heißt, da kann man natürlich dann auch ein bisschen kreativ werden.
Jetzt müssen wir vielleicht den Hörern, die nicht aus der Ecke kommen, wo du herkommst, sagen, was Karneval ist?
Ja, ich glaube, das weiß man, oder? Das ist halt irgendwie, man muss halt irgendwo einen Grund haben, wofür man sich betrinken kann.
Achso, ja, das ist ja eine schöne
Definition. Und Brauchtumspflege.
Oh, ja, stimmt, da darf man sogar Waffen tragen.
Also ich bin ja...
Ja, aber nur Spielzeugwaffen.
Nein, alte Waffen, also scharfe Waffen. Dafür gibt es extra Brauchtumsausnahmen.
Das ist schon mal die erste Sache, die wir heute gelernt haben.
Entschuldigung.
Dass ich jetzt dann auch wahrscheinlich meine Waffen mitnehmen kann. Ja.
Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von Karneval. Bitte um Verzeihung.
Aber jetzt, pass auf, jetzt mache ich so eine Markus-Lanz-Überleitung.
Ja, bitte.
Warst du mal bei Markus Lanz? Du warst ja schon viel im Fernsehen, aber warst du auch bei ihm schon?
Nee, ich hatte mal eine Einladung zu Markus Lanz, aber ich muss offen sagen, dass mich das nicht sehr gezeckt hat. Also da hat es so ein bisschen boulevardig.
So weichgespült immer auch, ne?
Ja, ich empfinde das nicht sehr als eine politische Talkshow. Und da ich auch nicht über nichts reden, anderes reden möchte, was irgendwie so persönlich wird oder so, das ist halt oft in dieser Sendung so, hat mich das nicht sehr angezogen, fand ich nicht attraktiv.
Oh, ja, die versuchen aber dann hier Kindheit heute zu analysieren und so, ne?
Nee, das war was anderes, ob du dich ins Fernsehen setzt und ein bisschen was über dich selber sagst oder so, oder ob du als Experte irgendwo eingeladen wirst. Also würde ich jetzt nicht mit einem angenehmen Podcast mit 2 Menschen, von denen ich einen ganz gut kenne, vergleichen. Jetzt. Wir müssen nämlich über was sprechen, unbedingt am Anfang.
Und ja gut, dann mache ich eigentlich gleich, ich hatte nämlich so eine tolle Überleitung mit Waffen und wollte ich nämlich so toll über, weißt du, was meine Überleitung gewesen wäre? Ja. Aber dann reden wir da gleich drüber. Hm. Waffen und dann dieser schreckliche Mord, der da in, wo war das?
Herne.
Herne passiert ist, wo er angeblich erst im Darknet gepostet hat und was ja eigentlich nur 4chan war. Das wäre jetzt
Darknet,
mein.
Aber du zählst als Darknet.
Naja.
Es kommt nicht auf die Verschlüsselung an beim Darknet, sondern auf der Dunkelheit der Gedanken.
Das ist jetzt deine Interpretation, ja.
Nicht technisch.
Es gibt ja auch irgendwie, ich habe ja auch ganz viele, das Bundesinnenministerium hat doch auch nochmal Deep Web oder hatten sie Clearnet oder sowas, hatten sie dann
genau,
Begriff?
Ja.
Clearnet? War das
ja,
Clearnet?
Und die schöne Grafik mit dem Eisberg.
Ja. Ja, genau, das wollte ich eigentlich, das war jetzt meine tolle Überleitung, aber bitte jetzt, ich die bin nämlich auch nicht, sehr gespannt.
Die hat gar nicht funktioniert, die Überleitung, ich weiß gar nicht, wo die hinführen.
Ja, mit Waffen und der Dark.
Ah, ja, da gibt es auch den Migrantenschreck.
Dass wir über Darknet sprechen, weil unsere Idee des Podcasts ist ja, sage ich mal, komplizierte Themen, sowas wie das Darknet, so zu erklären, dass es auch Leute, die der Brauchtumspflege angehören, verstehen. Aber dann bitte jetzt, ich bin nämlich auch sehr gespannt. Meine Version davon ist, woher wir uns kennen, dass ich mal einen Kurs bei dir belegt habe zum Thema Wahlcomputer und da dann wahrscheinlich in der ersten Sitzung, die wir uns kennengelernt haben quasi.
Ja, ungefähr so geht meine Version der Geschichte auch. Also wir haben sozusagen also hier so eine Art gemeinschaftliches Verständnis davon, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ein Seminar an der Humboldt-Universität im Fachbereich Informatik zum Thema Wahlcomputer. Wie ihr damals, die gab es noch in Deutschland. Also das war vor dem Urteil des Verfassungsgerichts.
Ja.
Und wir beide hatten uns aber noch nicht gesehen. Und man kommt ja immer Anfang des Semesters dann zum Seminar zusammen. Und da saß Henning. Und Henning hat die Vorstellungsrunde mit dem Mann. Ich glaube, wir waren so vielleicht 8 oder 10 Mann oder so was. Also, ich muss dazu sagen, ich war die Dozentin in dem Seminar.
Ja, sie war die Chefin.
Wichtiges Detail.
Ja, also ich war aber selber gerade erst so 2 oder 3 Jahre fertig mit dem Studium, glaube ich. Also, egal.
Du hast, muss man auch dabei sagen, deine Diss über Wahlcomputer auch geschrieben.
Ich habe meine Dissertation darüber geschrieben, aber die hatte ich noch nicht fertig, da war ich noch dabei.
Ja, genau. Du warst dann, wie nennt man das, wissenschaftliche Mitarbeiter?
Nee, genau.
Genau, ja.
Also, wenn man mal dazu sagen, wir beide haben sozusagen studiert in der Informatik in der Humboldt-Universität und ich war am Lehrstuhl Informatik in Bildung und Gesellschaft bei Hilden.
Und da habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben.
Richtig.
Bei Professor Kohl.
War ich aber dann schon weg, ne?
Ja.
Gerade so weg, ja. Na, jedenfalls haben wir in meinen Seminaren immer so eine. Ich muss jetzt schon lachen, weil das so lustig ist.
Oh nein, ich weiß nicht, was
es
kommt.
Mehr.
Entschuldigung. Jemals haben wir so eine Eigenart. Ich finde es immer ganz nett, wenn man die Studenten kennenlernt und so gibt es eine Vorstellungsrunde. Und alle sagen dann so ein paar Sätze, was sie machen und die Nebenfächer und warum sie gerade in diesem Seminar sind. Und Henning?
Kurze Momentaufnahme, Henning wird gerade rot.
Was? Ich weiß nicht, was jetzt kommt.
Ja.
Jedenfalls okay, gerne
weitermachen.
Als letzter dran. Alle hatten sich vorgestellt und kam Henning. Hatte gute Laune und hat erzählt, dass er gerade also sozusagen aus dem Ruhrgebiet jetzt hierher gekommen ist und gerade nach Berlin gezogen ist und übrigens ist er selber der SPD. Woraufhin sich in dem, bei den Jusos.
Hast du echt gesagt? Wieso habe ich das denn gesagt?
Warte, bei den Jusos. Und dann machte sich so eine ganz peinliche Stille in dem Seminar breit. Alle starrten Henning an und ich konnte nicht anders, ich musste ein Lachen unterdrücken, wenn man tut es irgendwie nicht mehr oder man hat es nicht mehr getan. Man sagt nicht, dass man sich in einer Partei-Jugendorganisation engagiert. Das war irgendwie awkward. Das hat sich wieder ein bisschen gewandelt, das ist einfach ein paar Jahre her, aber ich erinnere mich genau daran, wie dieses Seminar plötzlich in so ein mitleidvolles Schweigen zerfiel.
Ja, es war unsexy damals.
Es war sehr unsexy. Wer war denn damals der SPD-Chef? Ich glaube,
das war schon Gabriel. Das war nach Müntefering. Ich war deswegen so SPD-euphorisiert, weil das kann man ja auch nochmal verraten. Ich habe ja in Dortmund erst studiert an der TU und bin dann nach Berlin gezogen, weil ich ein Jahr lang für den SPD-Parteivorstand gearbeitet habe und habe da unter anderem Termine vorbereitet für den damaligen Parteivorsitzenden Franz Müntefering und für Martin Schulz. Mhm. Und habe dann gesagt, okay, mir gefällt Berlin ganz gut, ich bleibe in Berlin. Und bin dann halt an die HU gegangen und habe halt mein Studium fortgesetzt. Und das war dann halt direkt nach diesem einem Jahr, was für mich eine absolute krasse Erfahrung war, weil ich war 23, als ich da angefangen habe. Und bin quer durch Deutschland gereist mit dem Parteivorsitzenden und dann, der ja auch mal Vizekanzler war und keine Ahnung was. Und irgendwie Gott und die Welt gesehen habe. und war halt noch so geflasht und auf einmal, das war für mich, das ist jetzt vielleicht auch so eine, jetzt hier Post-Privacy-mäßig, aber es war für mich 2010, als ich dann das Wintersemester 2009, 2010 war das, glaube ich.
Verstehe ich nicht mehr, genau.
Ja, das war für mich ein ganz schlimmer Zeitpunkt, weil ich nämlich so, du kommst halt, bist halt unterwegs und lernst total die tollen Sachen fest und dann bist du in Adlershof in der letzten Reihe im Hörsaal auf einmal wieder.
In Adlershof,
und,
ja.
Ja, und das war schon ziemlich, ja, es war schon ein krasser Umstieg. Und
wo ist denn dann? Ist Informatik so weit außerhalb der Fachbereich?
Ja, Rudower Chaussee.
Die haben ein extra Gebäude gebaut, auch für die Physiker und die Biologen und so. Die haben so ein größeres Gebäude mit relativ großen...
Alle Hörsehen. Nerds ausgelagert.
Ja, ich wollte gerade sagen, Nerds über
ja,
die
Stadt. Ja, das war halt so...
Aber, nach Brandenburg.
So, und da war ich wahrscheinlich noch sehr SPD-euphorisiert und habe das natürlich dann durch meine durch das eine Jahr und dem schlechtesten Wahlergebnis der SPD jemals...
Na, ich glaube, unter den Berlinern war die Haltung zur Parteipolitik ohnehin schon sehr kritisch und dann noch gerade, also ich meine, da saßen halt im Prinzip nur Nerds, ich glaube, da waren überhaupt keine, ich glaube, wir hatten nur männliche Studenten in dem Seminar, war öfter so, die haben halt überhaupt nicht verstanden, wie jemand auf die Idee kommen könnte, fröhlich davon zu erzählen, auch so mit Lust davon zu erzählen, wie man sich bei Newsos einbringt. Die haben alle nur gedacht, ach du meine Güte, was für ein Freak.
Aber ist doch eigentlich auch ganz schön. Ich dachte, du hättest jetzt irgendwas Schlimmes, Peinliches gemacht, das ist ja nicht peinlich.
Doch,
ich dachte,
das war
irgendwie
peinlich.
So auf der Ersti-Party, keine Ahnung, voll den Kohl abgeschossen.
Erst die
das war peinlich. Und versucht, Konstanze zu küssen oder so.
Im Seminar?
Und danach, auf der Ersti-Party.
Die erste, das hat mich halt auch geflasht, das habe ich nämlich fotografiert. Die erste Party an der HU ist eine Linux-Installationsparty, wo man sich auswählen kann, ob man noch Hackfleisch in der Suppe haben möchte oder ohne.
Und mit PGP-Key-Signing.
Ah, okay, genau, ja, das stimmt auch. Und das fand ich halt so, hab ich gedacht so, hä? Ja, und das war natürlich dann schon so ein einschneidendes Erlebnis.
Also jedenfalls wisst ihr jetzt, wie ich Henning kennengelernt habe und könnt euch jetzt selber vorstellen, wie ich diesen merkwürdigen neuen Studenten angestarrt habe.
Ja, war vor 7 Jahren, ja. Schon lange her.
Stimmt. Wir haben uns aber auch jetzt eine Weile überhaupt nicht gesehen. Wir hatten zwar so ab und an noch so Kontakt, so ein bisschen über Social Media, aber wir haben uns echt ewig nicht gesehen.
Vor 7 Jahren, da warst du?
2010, da war ich...
Warst du noch Student da auch?
Ja, klar. Vor 7 Jahren war ich 25. Ja.
Hast du Abschluss gemacht?
Ja, ich habe, jetzt aber jetzt
wirklich, okay, ja, ich wundere mich
scheinfrei,
nur gerade.
Scheinfrei war ich, glaube ich, 2011 und dann habe ich irgendwie nur sehr viel nebenbei gemacht und habe erst die Diplomarbeit 2013.
Weil wir uns da schon kannten und wir nie über Uni gesprochen haben. Aber okay,
gut,
spannend drüber,
okay.
Weiter geht's.
Wann hat er dir denn erzählt, also vielmehr gestanden, dass er Sozialdemokrat ist?
Dass ich Sozialdemokrat
bin? Darüber sind wir ja in Kontakt gekommen.
Achso, das war also kein Geständnis.
Ja, das kann man bei mir nicht übersehen in den Profilen. Okay, so, jetzt haben wir hier irgendwie mal beleuchtet, wie ich ticke. Aber vielleicht, dann machen wir doch nicht diesen tollen Übergang mit dem Darknet, machen wir den Übergang zum Thema Wahlcomputer vielleicht.
Ich finde, sollen wir nicht erstmal über das Darknet sprechen? Weil wenn wir jetzt schon gerade mal drüber gesprochen haben, dazu Verwirrung war mit Herne, was ist das überhaupt?
Ja gut, dann machen wir Darknet.
So, na, habt ihr denn gestern irgendwie Tatort geguckt? Weil gestern war ja Darknet-Tatort. Habt ihr nicht? Okay.
Haben wir nicht.
Na gut, aber also ich glaube, die Definition von dem normalen Zeitungsleser zu jemandem, der das aus dem technischen Blickwinkel betrachtet, ist ziemlich verschieden. Ich glaube, die meisten Leute, also die jetzt irgendwie eine Zeitung aufklappen, glauben, dass im Darknet ist, wo die schlimmen Drogen gehandelt werden und mit irgendwelchen unbekannten elektronischen Währungen bezahlt wird und wo man Waffen und Drogen und Auftragsmörder kauft. Und wer, glaube ich, technisch betrachtet, sieht darin erstmal nur einen Teil des Netzes, der mit Verschlüsselungs- und manchmal Anonymisierungstechniken arbeitet. Also wenn man das aus der technischen Perspektive sieht, bewege ich mich da jeden Tag drin, jeden Tag. Nur die Assoziation in der Öffentlichkeit ist eine vollkommen andere. Also das ist irgendwie so der Ort der Kriminellen.
Ist es denn nicht auch übertrieben, dass es der Ort der Kriminellen ist? Weil es gibt ja im Darknet sicherlich auch gute Seiten, oder? Also ich meine, ist das Darknet wirklich immer nur dark oder ist es auch mal hell?
Nein, natürlich nicht. Und es ist vor allen Dingen gar kein so einfach abgeschlossener Bereich oder so. Jetzt begibt man sich ins Darknet-TM, sondern da gibt es unterschiedliche Techniken und selbstverständlich gibt es da ganz normale Bereiche.
Hast du eigentlich eine Ahnung, woher eigentlich der Begriff Darknet eigentlich kommt? Weil es ist ja kein Begriff, den den wir, also du und ich, jetzt eigentlich verwenden würden für ein Tor-Netzwerk?
Tatsächlich ist das eigentlich, ist das kein Synonym mit dem Tor-Netzwerk.
Nein, das ist kein Synonym, aber...
Genau. Na, das ist eigentlich aus einem akademischen Paper, interessanterweise. Das geht schon mehr als ein Jahrzehnt her. Das waren so eine Clique von Microsoft-Forschern, die haben das in so einem Paper geprägt. Und das war so griffig, dass ich der Begriff nicht mehr wegging. Also eigentlich ist es ein Übersprung von der Akademie, und zwar von der, also sozusagen wirtschaftlich bezahlten Akademie, in sozusagen ja die Boulevardpresse. Und das gibt dann aber noch so Wellen, wenn man das nachschlägt, so wann die Begriffe immer mehr benutzt wurden, dann ist das wie so eine ansteigende Sinuskurve.
Okay, aber ich glaube so die öffentliche Presse oder der öffentliche Mainstream in Anführungsstrichen hat eigentlich erst so seit dem Amoklauf in München.
Nee, ich glaube seit Silk Road. Auch im Deutschen.
Ah, okay,
es gab mal eine große Plattform, die Silk Road hieß, die dann ausgehoben wurde und unterminiert war, auch von der amerikanischen Polizei. Und die hat, glaube ich, international diesen Begriff noch am ehesten verbreitet, würde ich sagen.
Aber könntest du vielleicht jetzt so in a nutshell beschreiben, in einer Minute oder so, was das eigentlich ist und wie man da reinkommt und warum es auch eigentlich so ein bisschen nicht nur dark ist, sondern was es auch Sinnvolles sein kann?
Eigentlich ist es, wie ich vorhin eben schon so angedeutet habe, es ist eigentlich nur ein verschlüsselter Bereich des Netzes. Für den muss man teilweise besondere Techniken aufwenden, um da reinzukommen. Manchmal aber auch nicht so. Also es ist nicht so scharf abgegrenzt. Es bleibt halt für den normalen, sag ich jetzt mal, weiß ich nicht, Tablet-Klicker in der Regel verschlossen, weil er sich erst Tools holen muss, um da reinzukommen. So würde ich es jetzt mal ganz allgemein beschreiben, wenn man wirklich alle Bereiche des Darknets mit abbilden will. Das beste Synonym ist sicherlich ein Tor-Netzwerk, weil ein Teil des Darknetzes besteht eben insbesondere aus, zum Beispiel mit dem Tor-Browser zugänglichen Bereichen. Und das ist aber nicht wirklich ein Synonym.
Was grenzt sich dann ab, was nicht über Tor geht? Also ich hatte es immer auch verstanden, dass natürlich, also du kannst es, also abgeschlossen, aber du meinst es über andere Zugangswege als Tor.
Naja, manchmal umgeht man zum Beispiel die typischen Protokolle. Okay. Also wie man zum Beispiel HTTP-Adressen oder so, mit denen man surft. Ich würde mich sehr schwer damit tun, eine richtig korrekte definitorische, eine richtige Abgrenzung zu machen. Weil es gibt natürlich auch so kleine, auch experimentelle Bereiche im Netz, die vielleicht von ein paar tausend Leuten benutzt werden, ja, die sicherlich auch nicht gemeint sind, wenn in der Bild Darknet steht. Ich glaube, die meisten meinen dann schon Onion-Adressen, also besondere, nur mit dem sozusagen Tor-Browser aufsuchbare Seiten.
Also Darknet ist sozusagen alles, ich fasse das mal als Nicht-ITler zusammen, als das, was ich nicht über meinen normalen Webbrowser erreichen kann, sondern bestimmte
Software-Tools
nutzen muss und ein bisschen Know-how mitbringe und was sich dahinter verbirgt, ist nicht zwangsläufig dark, sondern kann auch was Positives sein.
Na, zum Beispiel Facebook. Also es gibt in dem Darknet auch, also Facebook hat eine Online-Adresse etwa. Also man muss sich jetzt nicht vorstellen, dass nur weil ich Anonymisierungs- und Verschlüsselungstechniken benutze, irgendwie in so fiese, nicht ausgeleuchtete Bereiche komme. Ja. Sondern das können natürlich auch solche sein, die man über normale HTTPS-Adressen erreichen würde. Also es muss ich, glaube ich, lösen von diesem, da wo die Waffenhändler sind.
Ja,
also es gibt halt eine furchtbar positive Seite. Wenn ich irgendwo lebe, wo ich verfolgt werde, dafür, was ich für Seiten anklicke, dann ist das natürlich ein Schutzmechanismus.
Kann man von Nordkorea dann zum Beispiel da rein?
Nordkorea hat kaum einen Zugang zum normalen Internet.
Also so, okay, und wie sieht es
aus? Aber physikalisch gesehen.
China wahrscheinlich dann schon, oder?
Schon, und da ist es auch ziemlich wichtig für die ganze Regimegegner und Organisationen von Protesten und so.
Genau, das meine ich mit dem Hellen, ne? Also genau. Es gibt halt das eine und das andere.
Well, ich glaube, die chinesische Regierung würde das
nicht als Hell bezeichnen. Genau. Ja, das ist natürlich klar.
Definitionsfrage, ne? Was hell und dunkel ist.
Das ist so ein bisschen, das hat sich überformt. Früher hat man immer über einzelne Dienstleistungen und Services und so geredet oder über die Protokolle und heute nimmt man so einen Überbegriff.
Ja.
Wie komme ich denn jetzt als Nicht-Nerd da rein? Also ich
klickst
Katja,
du dir einen Tor-Browser? Ist einfach, kannst du klicken, ist eine fertige
App. Dann kann halt jeder Teenie, der jetzt irgendwie sich da eine Wumme bestellen will, wie der Fredo aus München, sich da jetzt reinklicken und dann da einfach mal auf Shoppingtour gehen sozusagen.
Jetzt hast du aber genau das gemacht, wovon wir gerade gesprochen haben.
Ja, genau, deswegen. Ich versuche es jetzt mal plastisch darzustellen, wie die Leute es halt auch immer denken. Wie komme ich jetzt als nicht, also was muss ich mitbringen, damit ich da reinkomme? Weil ich wüsste jetzt
Aber die Frage ist doch auch, du kannst kannst ja auch, wie komme ich hier auf der Straße irgendwie an Drogen oder an vielleicht auch Waffen? Dann gehst du halt.
Du musst auch keinen Tor-Browser laden, weil du eine normale Google-Suche benutzen kannst, um eine Waffe zu kaufen.
Ja, das stimmt, aber.
Kann man, ich habe es nie gegoogelt.
Selbstverständlich. Also. Vor allen Dingen diese Theaterwaffen, von denen gesprochen wird. Also
ich habe das jetzt verstanden, so ein bisschen auch als zwei Universen. Ne? Einmal das, was einfach zugänglich ist, und das andere Universum, wofür ich bestimmte Tools anwenden will. Ich will jetzt wissen, welche Tools muss ich anwenden, um mit einer Rakete von Galaxie 1 zu Galaxie 2 zu kommen. So.
Das Einfachste ist, dass du dir einfach einen Tor-Browser klickst, das ist ein fertiges, sozusagen, okay. Sieht aus wie ein Firefox, kannst du dir fertig runterladen, klickst an, bist fertig.
Ach so, ich dachte, das wäre jetzt
so viel. Einfach ist das.
Ja, ich dachte, ich müsste jetzt dann noch voll irgendwie nerdy, hacky irgendwie was machen. Das muss man als.
Ach, das war früher mal so, dass man ein bisschen Ahnung haben musste. Seit ein paar Jahren ist das eigentlich, wenn man das möchte, kann das jeder machen.
Die Frage ist halt, wofür man es machen will. Ne? Also du hast gerade schon gesagt, Anonymisierung gegebenenfalls. Wobei da ja auch immer die Frage ist, macht man sich quasi, da gibt es ja, also ist jetzt ein bisschen schwierig, vielleicht das Tor-Netzwerk zu erklären, aber es gibt ja so Ausgangsknoten und Eingangsknoten, womit man reinkommt. Ist denn, sage ich mal, kann man wirklich sagen, dass man, wenn man Tor nutzt, man wirklich quasi safe ist?
Anonym. Nein, safe es ist? Gibt tatsächlich ein paar theoretische, auch also technisch ziemlich in der technischen Community durchaus debattierte Schwächen. Man kann davon ausgehen, dass, weiß ich nicht, mein Nachbar, mein Chef oder mein Bewohner über mir nicht nachvollziehen kann, wohin ich surfe. Hm. Aber das heißt noch lange nicht, dass man ernsthafte Angreifer damit hundertprozentig abwehren kann. Das ist das eine. Hm. Das zweite ist natürlich, dass sehr viele Menschen Fehler bei der Benutzung machen. Das ist sehr viel größer das Risiko als sozusagen das technische Risiko.
Hm. Ja, das heißt, also Fazit quasi zum Thema Darknet, es ist eigentlich ein viel zu stark beladener Begriff in der öffentlichen Darstellung. Wie fast alles.
Faktisch sind ja irgendwie in der Zeit nach Snowden so gut wie alle Dienste mittlerweile verschlüsselt, ja. Also vor allen Dingen transportverschlüsselt. Eigentlich müssten wir dann sagen, der Trend geht generell Richtung Darknet, wenn man mal ehrlich sein. Ja, naja, warten.
Weil man HTTPS nutzt, oder wie?
Es ist viel mehr verschlüsselt als früher, insgesamt.
Aber jetzt werde ich mal einen sagen, ein Anbieter, den du sicherlich auch kritisch siehst, da ist aber auch Google dran schuld, ne?
Da ist die alle
großen Konzerne. Also Schuld im Sinne von positiv.
Ja, natürlich, alle großen Konzerne in den USA, ob es Google ist oder Yahoo, ist nach wie vor der größte E-Mail-Anbieter.
Also vielleicht muss man es ganz kurz mal erklären, warum ist Google daran schuld oder so? Also Google hat halt diesen PageRank, wo sie halt Seiten einstellt, also wenn man halt einen Suchbegriff eingibt, dann wundert man sich ja, warum steht manche Sachen auf Platz 1 und manche ist auf Platz 10. Und ein Kriterium, warum sie einstufen, ist halt auch, bietet diese Seite eine verschlüsselte Kommunikation an über HTTPS oder nur über HTTP, was halt dann nicht verschlüsselt wäre.
Das ist aber kaum noch, das wird immer weniger, weißt du?
Oh, es gibt noch schon viele.
Ja, aber der Anteil ist wirklich enorm gesunken.
Ich glaube, es gibt ganz viele, wo man, also ich glaube, dass es schon viele verstanden haben, die irgendwelche Formulare haben, wo du irgendwas kommunizieren musst, aber sag ich mal, diese einfachen Webseiten, wo man sich mal ein bisschen was anguckt, der Blog, der irgendwie über die Urlaubssachen berichtet oder...
Das ist wohl wahr, aber ich glaube, da muss man ein bisschen die Mechanismen im Netz sehen. Wir haben ja auch eine enorme Zentralisierung der Dienste. Ein ganz großer Teil des Traffics, weit über 80%, laufen nur noch über diese großen Dienste. Und der normale Urlaubsblog ist heute auch oft WordPress und das geht auch nicht mehr unverschlüsselt, ja. Also dadurch, dass wir ja alle in der westlichen Welt sozusagen auf denselben Diensten klicken, ging das sehr schnell von so die Hälfte des Netzes ist standardmäßig verschlüsselt zu 90% ist verschlüsselt. Das ist tatsächlich in den letzten 2-3 Jahren passiert. Hm. Das ist schon ein Unterschied. Insofern, ich meine, Facebook hat eine Onion-Adresse. Eine Onion-Adresse ist nur nach Definition selbst vom LKA Darknet, ja. Das ist einfach, glaube ich, eine Entwicklung, die nicht mehr zurückgehen wird, die einfach damit zu tun hat, wie angreifbar wir geworden sind.
Und wie groß siehst du denn, ich habe ein bisschen Husten, ja, muss ich mal schon entschuldigen.
Oder ist der Alkohol?
Ich habe extra sogar Kräuterbonbons vor mir liegen.
Oh, mit Salbei, jetzt weiß ich, was hier so komisch riecht.
Nee,
Swiss. Das ist Schweizer Kräuter.
Schweizer Kräuter.
Frisch aus meinem Küchenschrank.
Ja, der genau, wird selbst angepflanzt und zusammengebaut. Nein, aber wie siehst du das denn eigentlich, die Frage, sind denn, also du sagst selbst, große Unternehmen haben halt immer mehr Verschlüsselung in ihre Geräte oder aber auch in die Transportwege, Dienste. Dienste gebracht. Es gibt ja auch Probleme schon mal, die da gewesen sind bei HTTPS, wo man überlegen kann, gibt es da gewisse Backdoors, also gibt es sogar Zugangsmöglichkeiten dazu. Auch vielleicht die große Diskussion, die es ja auch bei Apple und dem FBI-Case gab, sollte Apple jetzt dann Zugang zu legen. Würdest du sagen, man kann das alles so glauben, das ist sicher, oder würdest du sagen, dass Verschwörungstheoretiker, die nur behaupten, da kann es Probleme geben, oder ist das auch mit Skepsis zu sehen, ob alles so safe ist, wie es manche Unternehmen darstellen?
Das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Zum einen, weil du jetzt sehr, sehr viele Fragen in einem gestellt hast.
Da wäre mehr Zeit.
Das ist eigentlich meine Spezialität, ne?
Naja, der Punkt ist, Sicherheit hat immer was damit zu tun, gegen wen. Also, wer ist der Angreifer und versuche ich abzuwehren? Ich denke schon, dass ein Großteil der Dienstleistungen von den großen amerikanischen Konzernen jetzt überall eingebaut sind und angeboten werden, eine hohe Sicherheit haben. Und ein Großteil davon basiert auf offenen Technologien, also die Open Source, die man sich ansehen kann. Es gibt trotzdem natürlich enorme Fehler bei der Implementierung in der Anwendung. Sowohl bei den Anbietern, aber auch bei der Nutzung. Und dann gibt es natürlich das Problem der Inkompatibilitäten. Also können wieder Leute mit neuen Protokollen nichts anfangen, weil sie nicht einen aktuellen Browser haben oder ein älteres Telefon oder so, wie das etwa bei deiner Webseite ist. Nur mal so als Beispiel. Also das ist immer das ist eine schwierige zu beantwortende Frage. Wir haben ziemlich gute Abwehrmechanismen gegen alle Arten von irgendwie so Spionage. Man muss sie halt auch korrekt anwenden und durchgängig anwenden. Und das ist halt ein Problem für viele Menschen. Und wenn du jetzt auf den Apple-FBI-Fall ansprichst.
Ja, aber ein bisschen Themenswitching, gebe ich zu.
Der ist natürlich, der ist wirklich sehr interessant gelagert. Ich habe mich mit dem Fall lange beschäftigt. Ein Großteil der Dokumente, in denen da argumentiert wird von Seiten des FBIs und Seiten von Apple und aber auch teilweise von einfach Menschen, die sich für das Thema interessieren, ist sehr, sehr spannend zu lesen. Zum einen, weil das ein internationales Problem ist, obwohl das ein inneramerikanisches Rechtsproblem ist, weil eben ganz viele Menschen außerhalb von den Vereinigten Staaten diese Telefone benutzen.
Reden wir davon, dass das FBI angefragt hat an Apple, ob die die Daten freigeben auf dem Handy, ne? Dass ich das richtig einordne, war ja mal diese...
Der Auslöser war der San Bernardino...
Schießerei mit diesem Altenheim.
Einer der Attentäter, der hat ein iPhone und Apple hat auf Anfrage des FBI auch die Zugangsdaten herausgegeben. Dafür sind sie auch gesetzlich sozusagen verpflichtet. Allerdings hat das FBI einen Fehler gemacht bei dem Zugriff auf das Telefon und dadurch sozusagen eine gewisse Sperre ausgelöst. Und danach haben sie von Apple verlangt, dass sie eine Hintertür bauen, die sie erst hätten programmieren müssen. Also ihre eigene Verschlüsselung für das Gerät hintergehen. Und da hat FBI auf Granit gebissen. Also Apple hat einen öffentlichen Brief geschrieben, strongly worded, wie die Amerikaner sagen. Also Tim Cook hat sich da auch öffentlich mit Interviews hintergestellt, der sozusagen Apple-Chef. Und er sagte, also wir bauen keine Hintertüren ein, wo wir unsere eigenen Produkte mit kompromittieren. Machen wir nicht. Und da würden wir sozusagen auch unsere konstitutionellen, also sozusagen verfassungsmäßigen Rechte in Anspruch nehmen wollen, weil wir das so grundsätzlich finden. Die haben da so ein ganz altes Gesetz, der Old Writs Act, der ist viele, viele Jahrzehnte alt rausgekramt, auf dem sie das beruhen lassen wollten. Und Apple hat gesagt, so, jetzt wollen wir mal sehen. Und am Ende vom Lied ist halt, dass das FBI diesen Fall zurückgezogen hat vom Gericht, weil sie eine private kommerzielle Klitsche gefunden haben, die ihnen das iPhone gehackt hat.
Und lag aber auch daran, dass es ein altes iPhone war, ne?
Ich glaube, na ja,
5C
damals,
oder sowas, was halt noch nicht ab dem 5S mit der... Ab dem 5S wäre es nicht mehr möglich gewesen, ab dem Nachfolgegerät.
Oder das sagst du so dahin?
Ist zumindest das, was ich so in Technikblogs gelesen habe.
Klar, wenn ein Betriebssystem ein bisschen älter ist, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich immer höher, dass jemand dort einen Fehler gefunden hat oder so. Das ist ja immer wahr, das kann man ja prinzipiell als Gesetz annehmen. Und die haben tatsächlich, es soll angeblich die Klitsche Cellebrite gewesen sein, dafür gibt es aber keine Bestätigung.
Das ist Israel.
Das ist eine israelische Firma, die sollte das gemacht haben. Aber der Punkt ist, wer immer der Dienstleister war, es war nichts drauf, was ihnen geholfen hat.
Ja. Es war nichts drauf.
Nee,
also die ganze Scheiße umsonst.
Genau. Ja, war schon interessant, weil das eben international in allen Ländern berichtet wurde und der eigentlich sozusagen ein amerikanischer Streit ist. Und weil viele sehen.
Krasse Werbung für Apple irgendwie. Also ich habe das wahrgenommen in den Medien natürlich als sehr positiv, glaube als Endverbraucher und so. Und die haben das natürlich für sich auch extrem genutzt, ne?
Glaube ich auch. Man hat ihm auch vorgeworfen, dem
PR-mäßig, sag ich mal.
Genau.
Ja. Ich meine, ich glaube schon, dass Apple da, ich sag mal, auf der einen Seite auch ein Interesse daran hat, das zu machen, aber klar, es ist natürlich auch eine Business-Entscheidung. Ne? Also es ist natürlich eine Business-Entscheidung einerseits und es ist natürlich auch immer zu überlegen, wenn man sich überlegt, warum hat denn Apple auch viele Verschlüsselungstechnologien eingebaut? Sie wollten natürlich mit dem iPhone damals 2008 oder 2007, als sie gestartet sind, auch in den Enterprise-Market rein, also in den Unternehmensmarkt. Und da musste man natürlich auch BlackBerry irgendwie mit auch konkurrieren.
Die sind ja nur mit
dabei. Die waren ja damals Nummer eins, klar.
Ja, es ist, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Es hat auch, finde ich, mehr als früher mit dem Image zu tun.
Ja.
Also des Brands. Zu sagen, wir stellen uns in erster Linie an die Seite unserer Kunden, egal ob das jetzt praktisch so ist, aber so aus Imagegründen. Und das hat, glaube ich, wiederum auch diese 3-Jahres-Snowden so ein bisschen mitgeprägt, nämlich, dass man ja das Problem hat, dass die ganzen amerikanischen Unternehmen, die einen globalen Markt sehen und nicht nur einen amerikanischen Markt sehen, die wollen nicht so gerne in diese Komplizenecke. Jetzt haben sie schon jahrelang erdulden müssen, dass sie sozusagen als technische Komplizen der Geheimdienste in den Zeitungen geführt werden. Und ich glaube, das ist stärker eine Imagefrage als früher.
Ja gut, aber eine Imagefrage ist auch eine Businessfrage.
Ja, es ist beides, aber ich würde das ein bisschen trennen. Also klar will ich Geschäftskunden und jeder, der nicht sozusagen unter dem Stein lebt, weiß, dass es bei der geheimdienstlichen Spionage ja eher um Wirtschaftsspionage geht. Wenn man in diesem Markt will, ist es sogar noch wichtiger für das Image.
Ja, jetzt haben wir nämlich gerade ganz am Anfang der Sache, der unserer Unterhaltung, wo wir dann über unser erstes Kennenlernen gesprochen haben, ganz vergessen, dich eigentlich mal richtig vorzustellen, nämlich, was du nämlich eigentlich so machst.
Ach so.
Das haben wir gar nicht gemacht, nämlich, du bist...
Ja, wir sind so ein bisschen Holper die Polter, ja.
Du machst ja eigentlich sehr, sehr viel. Du schreibst bei netzpolitik.org, du schreibst für die FAZ, du bist promovierte Informatikerin, du bist Sprecherin des Chaos Computer Clubs. Du bist schon häufig Sachverständige gewesen, ist es richtig? Ja, bei verschiedenen Gerichtsentscheidungen. Du warst in der Enquete des Bundestages zum Thema Internet und
digitale Gesellschaft.
Mhm. Und wie kann man das denn, also fangen wir doch mal mit dem CCC an, den Chaos Computer Club.
Ich kriege jetzt mal voll, als fängt der Workaholic-Bär.
Aber ich frage erstmal direkt mal so, wie hoch ist der Frauenanteil eigentlich beim CCC?
Na, das ist ein bisschen unterschiedlich, wenn du die Veranstaltung betrachtest oder eher so in den, wenn du jetzt in den verschiedenen Clubs in den verschiedenen Städten bist. Also bei den Veranstaltungen ist er etwas höher. Ich würde sagen, so jetzt in Hamburg waren das vielleicht so 15%, vielleicht sogar 18% oder so. Aber in vielen sozusagen jetzt in
beim München, Kongress in Hamburg jetzt und Dezember
meinst du. Genau. Oder wenn man in Berlin in die Clubs geht, ist es eher ein bisschen weniger, glaube ich.
Da muss ich mal direkt eine Kritik loswerden. Ich würde so gerne zum Kongress kommen, aber die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ist die einzige Zeit im Jahr, wo ich mal echt sage, boah, ich muss echt mal ein bisschen runterkommen. Und ich finde diesen Zeitpunkt finde ich immer so. Es ist eigentlich der einzige Grund, warum ich noch nie da war.
Ich würde dich ändern können. Ich kann dir nur sagen, dass du unfassbar Dinge verpasst.
Das glaube ich. Das glaube ich gerne. Ich gucke mir auch alle diese Videoaufzeichnungen
dann
auch.
Das ist nicht dasselbe.
Ich glaube das wirklich, ja. Ich weiß. Aber ich finde da den Zeitpunkt.
Dieses Jahr, ihr nehmt euch mal eure Füße in die Hand und
komm mal nach Berlin. Ist ja in Berlin, ne?
Das habe ich nicht bestätigt.
Das hast du nicht bestätigt. Ich habe heute das Lustige gesehen, dass es beim BER-Flughafen in Terminal 1, 2 und 3 sein soll.
Ich habe auch das nicht bestätigt.
Der Podcast wird ja erst in ein paar Tagen ausgestrahlt.
Also. Ich habe das nicht bestätigt.
Okay, gut. CCC. Was macht man denn so als CCC-Sprecherin eigentlich? Schlaue Antworten zum Thema Darknet geben.
Das hat sich natürlich sehr verändert über die Zeit. Als ich so angefangen habe, ich habe mich damals sehr interessiert für Biometrie. Und die Frage, wie man so biometrische Sensoren überwinden kann, was das politisch heißt und so weiter. Aber mittlerweile hat sich natürlich total gewandelt, weil, aus zwei Gründen eigentlich. Alle haben heute Technik. Technik ist für einen Computer insgesamt, ist für jedermann ein Thema. Das ist politisch viel stärker ein Thema. Es ist skandalträchtiger als früher. Es ist so ein Everyday-Thema. Und damit hat sich natürlich auch irgendwie so diese ehrenamtliche Arbeit als Sprecher total verändert. Also es gibt natürlich Bereiche, wo ich mich gut auskenne. Naja, ein Teil dieser ehrenamtlichen Arbeit ist ja so Erklärbären.
Ja.
Also Dinge erklären, wirklich versuchen, also A, mit Missverständnissen aufzuräumen, aber auch politisch einzuordnen, aber eben viel auch richtig erklären. Am krassesten war in der Zeit, wo es um den Staatstrojaner ging. Das ging so los 2007, 2008. Also da haben wir wochenlang, in deren Team, ich bin ja nicht alleine, immer nur.
Wie groß ist eigentlich euer Sprecherkreis?
Ja, wir sind so fünf und manchmal noch so mehr, die ein bisschen mithelfen bei bestimmten Themen.
Werdet ihr eigentlich gewählt oder wie ist, oder ist das?
Nee, wir werden nicht gewählt, aber wir haben über die Mitgliederversammlung.
Das ist undemokratisch hier, müsstest du jetzt nicht irgendwie als CCC, die ja sehr auf Demokratie hofft, sagen, das ist eigentlich undemokratisch, oder? Wenn man eigentlich nicht gewählt wird?
Na, es hat in den letzten Jahren bei den Mitgliederversammlungen so eine Art Bestätigung gegeben, die wir uns aber aktiv geholt haben. Also okay. Sprecher, die mal gesagt, wollt ihr uns? Als ich anfing, war das so eine Zuschreibung. Ich wollte das gar nicht unbedingt werden. Jemand hat das dann irgendwann gesagt.
Okay.
Und da wir aber durchaus auch Streit hatten in den letzten Jahren, insbesondere als das losging, der damalige Vorstand hat Daniel Domscheit-Berg zu Hochzeiten sozusagen dieses WikiLeaks-Streits mal ausgeschlossen. Ja. Fing es auch an, richtig so ein Streit zu werden. Wer spricht eigentlich für den CCC? Die Mitgliederversammlung hatte damals entschieden, diesen Rauschmiss von Daniel Domscheit-Berg rückgängig zu machen. Aber es war einfach ein riesiger Streit. Und in diesem Zuge wurde dann auch einfach mal intensiv im Club debattiert, wer eigentlich und warum für den Club spricht. Ich habe damals einfach überlegt, ob ich jetzt weitermachen will. Das ist natürlich auch ein zeitaufwendiges, wirklich sehr zeitaufwendiges Hobby. Und ich habe dann einfach überlegt, ob ich gerade anderes mache. Ich fand den Streit damals sehr, sehr anstrengend. Auch weil einfach die halbe Welt über WikiLeaks debattiert hat und wir in so eine sehr unangenehme, auch persönlich unangenehme Atmosphäre da so geraten waren. Es hat bisher nie eine Wahl gegeben, wenn man sozusagen immer nur bestätigt, dass die Mitglieder, die zur Mitgliederversammlung kommen, zufrieden sind mit unserer Arbeit.
Ja, also ich muss ja sagen, ich finde es ja sehr bemerkenswert, was, also ich nehme ja vor allem dich natürlich wahr, Frank Rieger vor allem auch nochmal wahr, und was ihr wirklich gerade, dieser Erklärbär-Job, den du gerade genannt hast, der ja total wichtig ist und der mich dann manchmal auch ein bisschen verzweifelt, gerade im politischen Kontext, warum denn nicht eigentlich mal, und jetzt so ein kleines Lob, nicht häufiger mal auf euch gehört wird, ja?
Ich kann eigentlich nicht sagen, dass auf uns nicht viel gehört wird. Ich glaube schon, dass zumindest on the long run, also doch viele von den Argumenten, die wir vorgebracht haben oder Sachen, die wir erklärt haben, auch ankommt in der Öffentlichkeit. Da hatte ich immer sofort. Und manchmal ist es auch politisch total überformt und sehr, sehr ärgerlich, wenn man auch gegen technische Faktizitäten irgendwie was entscheidet. Aber so insgesamt würde ich schon sagen, dass wir langfristig auch Erfolg mit der Arbeit haben. Bei manchen Sachen ist das sehr konkret, da kann man das als Erfolg benennen. Bei anderen ist das eher so ein bisschen so ein halber Erfolg. Also du kannst jetzt nehmen die Vorratsdatenspeicherung oder die Wahlcomputer oder den Staatstrojaner, da kannst du eine Menge nehmen. Oder du könntest auch die da eine Debatte nehmen oder so. Oder überhaupt die Fragen von IT-Sicherheit oder Geheimdienste und so. Da kannst du immer so sehen, manches funktioniert nicht. Macht es aber nicht sinnlos. Also finde ja nicht, also ich erkläre eigentlich ganz gerne auch Sachen. Ich finde das jetzt irgendwie auch nicht doof. Mich interessiert natürlich auch die politische Seite. Ich habe oft eine politische Meinung und ich finde das natürlich cool, wenn ich in den meisten Dingen sozusagen auch die Clubmeinung wiedergeben kann. Es gibt ein paar Sachen, wozu ich nichts sage, weil ich nicht weiß sozusagen, wie sich sozusagen eine Mehrheit der Clubmitglieder stellen würde, aber zu den meisten Sachen leitet sich ja schon aus der Satzung des CCC einfach eine gewisse Meinung her.
Aber es gab ja auch im Club mal, glaube ich, eine Diskussion darüber, ob man sich überhaupt politisch so engagieren sollte, oder?
Nee, eigentlich nie.
Nee?
Nee.
Das war klar?
Weit bevor ich eingetreten bin. Also schon, ich bin ja jetzt, glaube ich, so 15 Jahre oder so im Club. Das war schon immer so, dass die politischen Folgen von Technik waren immer schon ein Thema. Das ist der Gründungs- oder ein Teil des Gründungsmythos. Schon die Ersten, die sich zusammengefunden haben und gesagt haben, ey, lass mal einen Club gründen und mal austauschen, haben die politische Komponente gesehen.
Total. Habt ihr denn eine politische Richtung? Wenn du dich irgendwohin einordnen müsstest, mit dem Club jetzt, nicht du persönlich?
Nein, sicherlich keine parteipolitische, so nicht. Mhm. Aber ich würde schon sagen, dass die Ansätze eher in diese Richtung gehen, solidarisch, aber auch frei von übermäßigen Autoritäten, würde ich sicherlich eher linker als rechter sehen würde. Mhm. Auch vielleicht auch eher liberaler als konservativer, würde ich schon denken, ja. Also wir sind natürlich auch oft, also für behördlich und staatliche Projekte oder Ideen oft einfach kritisch. Ich glaube, eine gesunde Skepsis gehört zu jedem Hacker.
Was ist denn, gut, dass du das Wort mal Hacker nutzt, das wird ja jetzt auch quasi sehr, es gibt ja, der Begriff Hacken wird ja auch fast für was alles verwendet, positiv, negativ. Was ist denn deine, oder was ist denn die CCC-Definition eines Hackers?
Ne, ich glaube, der größte Konsens im CCC ist sicherlich so diese Tatsache, dass man Hacken sieht als sich mit Technik intensiv auseinandersetzen und irgendwie die Grenzen von Technik rauskriegen wollen. Was kann man damit machen und so. Und nicht unbedingt in diesem Sinne von der Boulevardzeitung, was kaputt machen. Ja. Aber das gehört manchmal dazu. Also man macht manchmal was kaputt, wenn man es zerforscht. Ja.
Gestern wurde der Account der Jungen Union gehackt bei Twitter. Hast du das gesehen?
Ich glaube nicht, dass man das als Hack bezeichnen würde.
Nee, genau. Aber das ist ja das, was dann natürlich so kommuniziert wurde und was sie auch selbst so kommuniziert wurden.
Genau, weil das einfacher für die ist. Ja. Die sagen nicht, wir waren zu blöde, sondern sie sagen, wir gehackt
waren. Das Kennwort war Merkel 2017.
Nicht oder CDU 123.
Mich ärgert das tierisch, dass die Leute dann immer sagen, sind gehackt worden, so als hätte jemand mit ganz, ganz viel Technikwissen irgendwie ganz doll hinter ihrem Rücken was übernommen, so ein Blödsinn, ja.
Es war jetzt auch nochmal eine kleine Geschichte, es wurde nämlich auch gestern so ein bisschen von ein paar Leuten der SPD in die Schuhe geschoben, weil die SPD ist auch eine weitere
Fraktion der SPD, meinst du?
Weil wir einen Hackathon gemacht haben vor ein paar Wochen. Es ist kein, ihr lacht, es ist aber kein Scherz, ich kann euch die Tweets zeigen. Wo gesagt wurde, okay, das ist also das Ergebnis des SPD-Hackathons, dass jetzt der Junge Union-Account gelöscht wurde.
Das waren bestimmt russische Social-Bots.
Ja. Naja. Oh well. So ist das manchmal.
Mich ärgert das eigentlich sehr, dass Leute dann ihre eigene Inkompetenz an irgendwelchen mächtigen Hackern in die Schuhe schieben. Das ist manchmal so albern, dass man teilweise als Hacks bezeichnet. Eine gewisse
Das ist meistens einfach die Dummheit des Nutzers.
Nochmal bitte.
Es ist manchmal meistens einfach die Dummheit des Nutzers, sich nicht richtig zu schützen. Oder kann man das nicht als Dummheit bezeichnen?
Das kann man schon. Vor allen Dingen ist es nicht etwa die Versiertheit des Gegenübers.
Ja.
Sondern das Ausnutzen von einem, wie soll ich sagen, nicht so ganz achtsamer Nutzung von Dienstleistungen. Ich finde das was anderes als Hacken. Eine gewisse technische Versiertheit eines Hacks muss irgendwie dazugehören. Ansonsten ist es Klicken und nicht Hacken.
Ja, okay, ich gehöre zur Klick-Fraktion, haha.
Ich weiß nicht.
Heißt das eigentlich Hacken oder Hacken? Also ich finde, Hacken hört sich irgendwie so, da denke ich immer an so einen Pickvogel, der irgendwie so irgendwas zerhackt, Maiskolben oder so. Aber Hacken ist für mich halt irgendwie so dann mit Computer in Verbindung. Heißt es Hacken oder Hacken?
Ich glaube, weiß ich nicht.
Du bist die meisten Expertin. Sagen tatsächlich Hacken, aber ich sag Hacken. Ich weiß auch nicht, wieso.
Hacken, ich finde es auch, Hacken, da kommt die Hacken. Schöne deutsche Sprache zum Vorschein. Hacken, ne? Das hört sich dann halt auch irgendwie nochmal ein bisschen brutaler an.
Ein bisschen brutaler
an. Genau, ja. Ist schön. Ist
also was heißt brutaler? Zumindest nach mehr Handwerk.
Genau, mal ordentlich Hand angelegt, hab mal ordentlich rumgehackt.
Ich möchte auch eher Hacker sein als Hacker.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ich finde das irgendwie schön.
Du auch?
Ich bin gar nicht so ein, ja gut.
Ja, wenn Frage du ist, jetzt einer wärst, wärst du ein Hacker oder ein Hacker?
Ach du, ich esse sehr gerne Matt, deswegen würde ich einen Hacker auch eher sagen.
Okay,
Hacker. Also, um das schön. So ein bisschen herzuleiten. Ja, also CCC, vielleicht kannst du, das erste Mal, dass das CCC ja so in Erscheinung trat, war ja damals noch mit dem Posttelefon, ne?
War das du meinst das, der Hasperhack?
Ja. Also in den 80ern. Ich weiß
nicht, was genau meinst du jetzt? Das Transferieren von Geld von der Hamburgischen Sparkasse? Meinst du?
Ach nee, das war das, ne? Oder war es nicht einfach, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr, jetzt erzähle ich auch ein bisschen Quatsch. Also das war, genau, da kann ich mich auch dran erinnern, beziehungsweise ich habe es mal gelesen, das war ja auch in den 80er Jahren. Das war vor meiner Zeit.
Das war vor meiner Zeit.
Und ging es nicht auch irgendwie darum, dass man irgendwie die Telefonleitung einfach dafür verwendet hat, Datenverbindungen herzustellen oder so? War das nicht auch sowas?
Na, ich weiß nicht, ob du den BTX-Hack meinst.
Den BTX-Hack, genau, das war's, genau.
So ein gewisses Vorläufersystem der Deutschen Post.
Ja, das habe ich aber auch noch genutzt. BTX. btx.dtag.de. Echt? Von der Deutschen Telekom. Ja, 1995, 96.
Dann bist du älter, als ich denke.
Ich bin 85er Jahrgang.
Ja, das ist ja schrecklich, dass du noch BTX benutzt hast.
Ja, ich kenne mir sogar die Adresse noch, btx.dtag.de. Deutsche Telekom.
Ich glaube, in der Neuzeit gab es einen interessanten GSM-Hack, der sich mit Mobilfunk beschäftigte, der aber sicherlich nicht so groß war wie der BTX-Hack, aber ich glaube, es ist vor allen Dingen der Wahlcomputer-Hack und der Staatstrojaner-Hack, der jetzt viele so jüngere Leute, den CCC, eher so. Also, weil ich meine, für BTX musst du halt ein bestimmtes Alter haben. Ja. Also, ich kenne das jetzt natürlich auch nur aus Erzählungen. Also, klar.
Aber guck mal, Wahlcomputer, da schließt sich auch wieder der Kreis. Der Wahlcomputer-Hack, was hat man denn damals gemacht?
Na, der Wahlcomputer-Hack war ja vor allen Dingen mit richtig konkreten technischen Geräten, also der Hardware dieser Wahlcomputer verbunden. Es gab damals in Holland und in Deutschland bestimmte Wahlcomputer eines Herstellers, des Herstellers NEDAP. Und holländische Hacker hatten sich davon einen beschafft. Und zusammen mit einem Team von deutschen Hackern haben die das Ding auseinandergenommen. Im Sinne von sich mal die Hardware angucken, die Software angucken, aber vor allen Dingen die Software zu manipulieren. Dann gab es noch Messungen, ob das Gerät auch halt abstrahlt, wo man vielleicht sehen könnte, wie jemand also eine Stimme abgibt, also zwei Geheimnis brechen.
War so richtig. Jetzt muss ich ja noch mal eben fragen, weil ich wähle seit eh und je auf Papier. Das heißt, es hat früher mal Computer gegeben, wo ich das eingebe.
In manchen Bezirken
aus
Köln.
Aus Convenience-Gründen, ne? Dass die dachten, wir müssen dann die scheiß Stimmzettel nicht noch auszählen. Wir können den ganzen Kram halt digitalisieren und easy peasy, wesentlich weniger Wahlhelfer, mehr Computer, alles schön. Okay, weil ich glaube, dass diese Vorgeschichte viele Hörer auch nicht kennen, weil ich höre das jetzt auch zum ersten Mal. Deswegen wollte ich da nur noch mal eben kurz nachfragen. Das heißt, es gab Computer, mit denen das gemacht wurde und der wurde irgendwann gehackt. Und jetzt?
Die nennen sich sozusagen oder nannten sich, bevor das sozusagen aus dem Verkehr gezogen wurde, Wahlgeräte. Und von denen gab es eine mechanische Variante, die waren so richtig zum Ziehen, so, ich habe so ein Ding. Und es gab elektronische Varianten, die ja faktisch.
Bis wann waren die in News? Wann war das?
So? Meinst du, die mechanischen oder die elektronischen?
Beide.
Na, die mechanischen so bis, glaube Anfang der 70er, Ende der 60er, da gab es welche.
Ah, okay.
In einigen Wahlbezirken kannten aber auch nicht viele Wähler. Und die elektronischen waren weiter verbreitet. Also mehr als 1 Million Menschen haben damit abgestimmt. Okay. Aber es war halt beschränkt auf manche Bundesländer, wie Hessen oder eben Köln oder Sachsen-Anhalt und Brandenburg, aber nicht in allen Bundesländern. Deswegen hatten viele Wähler die nie gesehen und wussten gar nicht, wie die ausgesehen haben. So. Es waren so ganz große Geräte, die klappte man so auf. Also war wie ungefähr ein bisschen über 30 Kilo wogen die, ein richtig altertümlicher Computer jetzt von der Technik her. Und dann klappte man die auf und dann hatte man so ein Display, und also ein sehr kleines Display und so ein Tastfeld. Und wie der Stimmzettel auf Papier auch aussah, war dieser Zettel abgebildet auf diesem Tastenfeld.
Ah, und dann konntest du dann dein Häkchen machen.
Draufdrücken.
Also ist sozusagen ein früher Touch-Display. Also nicht Display in dem Sinne, aber von der Art Funktion. Ne?
So kann
nicht
man
von
so
der
sagen.
Technischen Seite, sondern ich touch halt das an, was ich anklicken will.
Okay. Es war nur wirklich alte Technik. Ich hatte ganz interessanterweise, wir wollten, als ich beschlossen habe, daraus auch ein wissenschaftliches Thema für mich zu machen, wollten wir gerne einkaufen, auch über die Uni, einfach um mit wissenschaftlich untersuchen zu können. War aber nicht möglich. Aber als ich die Dissertation fertig hatte, also den offiziell zu kaufen, war nicht möglich, weil einfach der Hersteller wollte nicht. Als ich fertig war mit der Dissertation, konnte ich dann einen kaufen und ich habe zur Verteidigung meiner Doktorarbeit dann das Ding mitgebracht, also, dass die Zuhörer mal aufgeklappt.
Und das 30 Kilo Ding?
Und das war vielleicht ein Geschleppe.
War so schwer. Was war denn da drin?
Total. Man konnte ja zusammenklappen wie so ein großer Koffer, aber das war wirklich, das war echt hart. Ich war absolut verschwitzt, als ich da angekommen war.
Hallo.
Genau.
Habt ihr noch mal ein Deo, bevor ich in die Prüfung ablege?
Aber was war denn daran so schwer? Also warum war das Ding denn so massiv eigentlich?
Zum einen war eben, wie gesagt, da war der Klappkoffer dabei. Man konnte da wie so eine Wahlkabine, in die konnte man auch nicht einsehen. Wurde richtig aufgeklappt, aber zum anderen war das auch so richtig altertümlicher Computer. Also so mit einem großen Mainboard.
Okay.
Viele meiner Studenten hatten so einen alten Computer ja nicht mehr benutzt, den sozusagen, ich weiß ja nicht, welche Thema hattest du eigentlich in dem Wahlcomputerseminar? Weißt du das noch?
Kann ich jetzt mal parallel.
Na, brauchst nicht, ist ja nicht so wichtig. Also die meisten der Wahlcomputer, die international im Einsatz waren, waren moderner als diese Teil. Und ich glaube, diesen, also auch die politische Message und auch die rechtliche und technische, die wir mit diesem Hack verbunden haben, haben viele auch verstanden. Es ist, glaube ich, nicht nur, dass das Bundesverfassungsgericht dann entschieden hat, dass diese Wahlgeräteverordnung sozusagen rechtswidrig ist und dass die aus dem Verkehr gezogen wurden, sondern ich glaube auch, dass die Öffentlichkeit gut verstanden hat, was das Problem ist, wenn nämlich gerade Hacker, die also wirklich gerne Computer mögen, sich gegen bestimmte Arten von Computereinsatz wenden. Das war schon eine interessante Zeit.
Ich habe jetzt auch gerade schon gefunden, meine PDF hier.
Na?
Ich hatte das ziemlich, genau das, worüber wir sprechen. Ich hatte Wahlcomputereinsatz in Deutschland und das Urteil des Bundesverfassungsgerichts.
Ach so, dann war das Urteil schon ergangen. Dann wird also schon nach 2009 gewesen.
Ich war im Wintersemester 2009, 2010 da bei dir. Mhm. Ich habe aber am 24. März 2011 das Ding jetzt abgegeben. Ich weiß nicht mehr, warum da so eine mega Diskrepanz war.
Aber weil du nicht lecker bist.
Nein. Ich glaube, es lag nicht an mir.
Und ich auch schon Bier erbeten, oder
nee, was? Ich glaube, es lag nicht an mir.
Klar.
Nee, glaube ich nicht.
Professionelle Schuldzuweisung.
Und der Inhalt war, also Wahlsystem in Deutschland, Gründe für Wahlcomputer, Historie der Wahlmaschinen, Einsatz in Deutschland, Kommunalwahl in Hessen 2006, Oberbürgermeisterwahl in Cottbus 2006, Bundestagswahl 2005 und dann der NEDAP-Wahlcomputer beschrieben.
Waren die Dinger noch im Einsatz?
Wir sind zu Wahlbeobachtungen gefahren. Wir haben uns dann immer morgens aus dem Bett gequält und haben uns angeguckt, wie das praktisch gemacht wird.
Klar. Aber mit der Technik aus den 70ern? Oder gab es da nochmal? Nee,
das waren ja die neuen dann. Das waren ja die NEDAP-Dinger.
Die hatten einfach sehr alte Technik verbaut. Die haben die zwar sozusagen in den 90ern und in 2000 da verkauft, aber die Technik war halt alt. Richtig alt. Aber also meine Wahlcomputer zählt auch nur Stimmen zusammen. Das ist jetzt auch nicht kein Fancy.
Das ist kein Hexenwerk, ja.
Nein, überhaupt nicht. Also das ist halt eine simple Addition.
Kein Ego-Shooter.
Da hättest du keinen Ego-Shooter mit spielen können.
Nein, das war ja auch ein Scherz. Da hättest du vielleicht das heißt übrigens, Pac-Man vielleicht.
Ich muss jetzt was sagen, das heißt First-Person-Shooter.
Ja.
Weil Ego-Shooter wirklich den...
Negativ konnotiert.
Nee, das Ego... Die Bedeutung ist vollkommen falsch. Das ist so eine merkwürdige, falsche Übertragung aus dem Englischen. Niemand schießt sein Ego. Das ist so eine ganz komische, falsche Übertragung. Das heißt
Suizid.
dann schießt man nur einmal. Dann
schießt man sich selbst und nur einmal.
Was ist das Ego im Englischen? Das ist das Selbst. Weißt du, damit meint man ja, triggert mich jedes Mal, wenn ich das in deutschen Zeitungen lese. Weil
das stimmt aber, ja, das im englischen Sprachraum sagt man immer First-Person-Shooter. Ja,
das ist vollkommen recht.
Genau, das ist wirklich irgendwie
und
weird.
Irgendeiner hat das mal erfunden und der hat sich gehalten, so wie das blöde Wort Handy.
Ja,
Handy. Nur, dass es bei Ego-Shooter wirklich dämlich ist. Ich bitte jeden, der das Wort benutzt, auf First-Person-Shooter umzusteigen. Ich habe eine schlimme Neurose.
Okay. Obwohl Handy ist auch so selten dämlich, ist so geil. Mir ist das schon mal rausgerutscht bei einem englischen Native-Speaker ganz am Anfang, wo ich noch nicht so englisch trainiert mehr war. Und da habe ich dann auch gedacht so, einmal passiert, danach nie wieder. Weil dieses Wort existiert ja zwangsläufig im Englischen.
Also, na doch, hat eine andere Bedeutung.
Also das Fazit meines Dingens war, bei der Bundestagswahl 2009 wurden keine weiteren Wahlcomputer eingesetzt. Auch bei kommenden Europa- und Bundestagswahlen werden vorerst keine vergleichbaren Geräte zu finden sein. Da die Bundeswahlgeräteverordnung als verfassungswidrig erklärt wurde, ist abzuwarten, ob eine Neufassung erstellt und verabschiedet wird.
Weißt du eigentlich, wie weiterging? Weißt du, ob jemals eine neue versucht wurde zu erstellen?
Nein, weiß ich nicht. Ich hoffe nicht.
Nee, richtig.
Gut. Vielleicht nur ein kleiner, wir hatten da auch nochmal Kontakt. Weil die SPD auf die kluge Idee kam, auf dem Parteitag Wahlgeräte einzusetzen.
Ja. Oh, das war ein Spaß. Wir hatten ja so Spaß damit.
Ach, da hattet ihr auch
noch was. Wir hatten nichts damit zu tun.
Ah, interessant. Mhm. Weil, also ich hab damals, und es hören ja auch
einige... Wir haben ja so Abstimmgeräte, ne? Sag mal, du hast die ja benutzt, oder?
Ich hab sie nicht benutzt, sie war kein Delegierter.
Ach so, aber gut, du hast die Benutzung gesehen. Beschreib die mal für die Zuhörer, die dich jetzt nicht vorstellen können.
Das waren so Geräte, die waren so groß wie so ein iPad ungefähr, so ein Smartphone.
Bisschen größer, ja.
Ja, ein bisschen dicker vor allem. Ja. Die waren halt vor allem dicker.
Mehr wie eine handgehaltene Fernseheinheit.
Ja, genau, das kann man so sagen. Und ja, da waren halt einfach dann so Tasten drauf. Es war eigentlich dann auch, dann wurde immer angezeigt, ob man die 0 oder die 1 drücken muss oder so, oder A oder B, ich weiß es nicht mehr genau.
Ist dann passiert?
Ja, also ich hab damals mehrfach explizit gewarnt vor dem Einsatz. Ja, es ist einmal gut gegangen, es ist einmal auch gut gegangen beim Parteitag und beim anderen Parteitag ist es dann nicht mehr gut gegangen.
Warum weißt du, dass es beim ersten Mal gut war?
Das ist nämlich eine berechtigte Frage. Das ist Konstanze freut sich gerade hier sehr, weil genau das der Nachvollziehbarkeit der Wahl nicht mehr gegeben ist. So, das habe ich ja alles gelernt.
Zweite Mal ist was passiert? Erzähl mal, die Leute wissen das nicht mehr. Ich habe damals so eine hämische Kolumne darüber geschrieben.
Ja, Verzeihung. Du, ich war bei dem zweiten Mal nicht da vor
aber
Ort.
Aber was ist passiert?
Es wurde abgestimmt, aber anscheinend, ich kenne es in die genauen Hintergründe auch nicht, weil ich nicht da war, aber es konnte wohl irgendwie kein Ergebnis ermittelt werden. Oder es war ein ungültiges Ergebnis oder ein Ergebnis, was nicht sein kann. Das war es, glaube ich. Ja, ich genau weiß es nämlich auch nicht mehr.
Solltest du meine alte, ziemlich hämische Kolumne verlinken, die ich damals geschrieben habe? Wenn du
mir nochmal schickst, verlinke ich die sehr gerne.
Ja, Mark. Ich habe nur einmal über Gabriel und sein merkwürdiges Parteitag.
Ja, aber da habe ich auch zu Hause gesessen und habe auch nur gedacht, das geschieht denn recht, weil ich habe nämlich mehrfach mit mehreren Leuten kommuniziert vorab und habe gesagt, lass die Scheiße sein. Und im Endeffekt wurde dann mit Stift und Zettel gewählt, weil man ja eigentlich so klug, das war halt das, Katja, was du gerade meintest, warum setzt man das ein? Weil man denkt, man kann Zeit sparen. Man kann halt dann einfach, hat sofort, drückt drauf und hat dann sofort ein Ergebnis und muss halt nicht zählen. Aber wobei ich halt mir denke, bei so Delegierten, 600 Delegierten.
Nutzen die das dann vorab auch schon zu einer Hochrechnung, dass die Daten übermittelt wurden, um Hype anzustoßen? Wisst ihr, was ich meine? So nee, in
du hast ja bei der Warten.
Das muss man bis zum Ende, ne? Das, du darfst keine Informationen über die bisherige Wahl geben, bis sie beendet ist. Und die Hochrechnung basieren nur auf Umfragen von.
Nee, ich rede nicht von der Bundestagswahl, wir reden jetzt vom Parteitag.
Ach so,
da wird ja nur gewählt, da wird ja dann der Parteivorsitzende gewählt.
Ach, intern, ja, okay. Ja,
alles weil klar, du glaubst, das ist ja dass die Bundestagswahl softwarefrei abläuft, oder wie?
Nein, ich habe das jetzt nur nochmal gerade, worüber wir gerade geredet haben. Bei dem Parteitag wurde einfach gewählt, Sigmar Gabriel oder wer auch immer als Vorsitzender angetreten.
Und dann musste die ganze Kacke nochmal
wiederholen. Ja ist dann 1 und Nein ist 0 oder so und Enthaltung ist irgendwie 2 oder so. Hat man dann gedrückt und dann hatten die dann das Ergebnis oder auch nicht. Zumindest dachte sie glaubten, was das Ergebnis ist.
Und dann musste das alles noch per Zettel gemacht werden.
Dann musste, weil es nicht funktionierte, auf welche Art auch immer. Und dann musste halt nochmal der Stift und Zettel rausgeholt werden. Und das hätte man natürlich alles vermeiden können, diese Blamage.
Aber du hast dir offenbar vorher angemerkt. Wir hatten tatsächlich mal mehr Kontakt in der Zeit, ich weiß, ja.
Ich habe mehrere Mails und auch so mündliche Interventionen gemacht. Also, weil wir eben über Hacken gesprochen haben. Ja. Ich habe mal damals, als noch WhatsApp keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hatte und super einfach übernommen werden konnte, auf einer Party mal.
Das ist illegal. Das ist illegal. Du bist ein Verbrecher.
Nein.
Du bist ein schlimmer Verbrecher und hast keine Hacker-Ethik.
Nein, stimmt nicht. Du hast mich ja gar nicht ausreden lassen. Mit Absprache.
Du Hacker, du elender Hacker-Paragraf 202c, ab in Knast mit dir.
Was? Ich habe es in Absprache gemacht. Ich habe es gezeigt.
Auftragshacker, böser.
Nein, ich habe auf einer Feier gezeigt, sozusagen, wie einfach man.
Lifehack, unseriös.
Ach, ja, komm. Aber dann haben die Leute erst, als sie selbst betroffen waren, das ist das, was ich meine. Die waren halt selbst betroffen, haben gesehen, wie es halt einfach sie selbst treffen kann.
Das eigentlich nicht wirklich verstehen. Warum ist das denn ein anderes Argument?
Nein, aber das ist doch der Convenience-Faktor. Das ist doch das, was sie gerade meinte. Die Leute wollen Convenience und denen ist es scheißegal, ob das jetzt so ist. Und wenn iMessage verschlüsselt oder keine Ahnung, wir können auch einen anderen Dienst nehmen, ist egal. Was aber einfach geht, wenn jetzt Apple oder Microsoft oder whatever ja in ihre Mail-Programme per Default PGP einbinden würden, dann sähe die Welt auch anders aus.
Ja, aber okay, ich übertrage jetzt mal eure beide Argumentationskette auf. Wir nehmen mal Fahrzeuge. Niemand von uns drei wird im Detail, das ist ein blödes Beispiel. Wir nehmen einfach mal an, dass niemand von uns drei intensiv die Technik eines Autos beschreiben könnte. Trotzdem, wenn wir eine Kaufentscheidung treffen oder sogar eine Mietentscheidung, dann haben wir Kriterien dafür, richtig? Da hat ziemlich jeder in Deutschland. Ja. Manchmal ist das eine Meinung, das kann. Das
was
kann,
meinst du mit Kriterien?
Ja, was dir wichtig ist, halt einfach beim Auto.
Ja, wenn ich mir aber so ein Car2Go hier nehme, wie immer das ist.
Optik, fährt. Design, oder Innenausstattung, was weiß ich.
Na, ist es Verbrauch, ist es Optik, ja. Ist es die Größe beim Einparken,
Energieeffizienzklasse, alles, was da so zu.
Aber nichts davon ist deine Spezialität oder so. Trotzdem entscheidest du dich jetzt selber, ist es bei der Nahrung. Du entscheidest dich, du gehst in den Bioladen und tust es nicht. Du kaufst vielleicht irgendwie alle zwei Wochen bestimmte, weißt du, also ich finde das Argument, mit Technik kenne ich mich nicht aus, deswegen kann ich mich damit nicht auseinandersetzen, geht in vielen anderen Bereichen des Lebens nämlich nicht. Aber da treffen wir auch Wertentscheidungen und das ist eine Wertentscheidung. Und deswegen verstehe ich nicht, warum, als du deinen lustigen Lifehack gemacht hast, dann plötzlich alle betroffen waren. Wo ist denn der Unterschied, verstehst du?
Ja, aber ich versuche doch nur die Menschen zu erklären. Also, die Menschen. Ich versuche doch nur einfach zu erklären, wie die Leute ticken. Vorher hat es nicht interessiert.
Ich fange auch
nicht
erst an, den Müll zu trennen, wenn ich gesehen habe, wie die Armen.
Konstanze, ich gebe dir doch vollkommen recht, dass du im Punkt hast du recht, aber ich versuche doch nur zu sagen, wie es ist. Vorher warst du, haben gesagt, ja, mich betrifft das doch sowieso nicht oder ich habe damit nichts zu tun. Ich habe ja nichts zu verbergen, wie du gerade gesagt hast.
Die Komplexität ist aber eine andere.
Ja, aber wenn ehrlich. Sie dann selbst sehen, dass...
Die Komplexität ist doch ein interessantes Argument.
Genau, die das ist halt einfach die Komplexität. Du musst halt auf so viel Schismus achten. Es gibt ständig einen neuen Service, was ich vorhin schon sagte. Die Weiterentwicklung ist stetig. Ja, es gibt 1000 neue Services. Es gibt dann plötzlich noch Handy dazu. Vorher war Internet. Da hast du über Webbrowser gemacht. Jetzt hast du Mobile. Und irgendwie kommen die Leute mit dem rasanten technischen Wandel und allem, richtig, was da zusammenhängt, die ganzen, ja, Datenschutzscheiße und was weiß ich, tausend Gesetze, EU, dies und jenes, da rafft das doch auch keiner mehr. Also ich meine, wer rafft's noch? Und dann hast du noch die Vielfalt der Services, und wenn du bei allem on the top sein willst, ja, was der Inhalt betrifft, was musst du da lesen?
Ja, aber
und das ist halt, ja, du kannst jetzt den Kopf schütteln, Henning, aber nein, aber du bist jetzt schon wieder so aufgeregt, das nervt, lass mich doch einfach mal aufreden. Weil, wenn ihr sehen würdet, was der hier immer für komischen Spastiken am Start hat.
Also, ohne Witz,
das ist halt echt manchmal schlimm. Was ich eigentlich sagen wollte, waren wir schon mal bei irgendeiner anderen Sendung oder irgendeiner anderen Folge von uns, haben wir schon mal drüber gesprochen, wie schön das doch wäre, wenn es nochmal so ein ich meine, Verbraucherschutz ist everywhere, ja. Es gibt Verbraucherschutzsiegel, irgendwas, irgendeine Gülle, die irgendwie, ich meine, vieles ist auch gekauft, keine Frage, aber die irgendwie attestiert, hier, der Service ist guter Kram hier, ne? Stiftung Warentest, Ökotest, ne. Vielleicht muss man irgendwie so ein fucking Internetsiegel geben, wo ich weiß, da sind meine Daten sicher, ich kann das irgendwie. Ja, und das nervt mich jetzt, dass du doof rumstöhnst, wenn ich mal länger was sage. Das ist, ja, doch. Das ja. Da kommt das alte Ehepaar wieder raus.
Wollen wir vielleicht das Thema, wir sind jetzt, ich spüre hier Spannungen zwischen euch und ich habe Angst, dass ihr unterm Tisch tretet.
Nein. Alles gut. Es sollte auch ein bisschen hochhergehen. Das ist ja wie ein Kneipengespräch. Ja. Da geht es auch mal hochher. Irgendwann fliegen dann die ganzen Bierkrügen.
Nee, das ist nicht wie ein Kneipengespräch, weil ich würde euch viel härter angehen, wenn wir in der Kneipe wären und
ja, bitte, mehr getrunken hätten. Ja, bitte, fang an damit. Aber ich glaube doch, guck mal, der Punkt ist, das haben wir doch, eigentlich haben wir am Anfang des Gesprächs schon darüber gesprochen. Das, was Google, Apple und keine Ahnung was per Default gemacht haben, das haben die Leute gar nicht mitbekommen, dass auf einmal alles verschlüsselt ist. Warum wird es nicht auch noch bei den anderen Dingen gemacht? Und dann müssten wir, das ist das, was die Zivilgesellschaft, was Politik, was auch immer wer machen muss, darauf hinweisen, Leute, nutzt lieber, keine Ahnung, Dienst X, weil der nämlich Verschlüsselung anbietet, und nicht Dienst Y, weil der nämlich Verschlüsselung nicht anbietet. So,
und jetzt implizierst du aber, dass es den nicht gäbe. Also Katja hat ja letztlich gefordert, wir brauchen sowas, was wir eben bei Waschmaschinen machen können. Ja, wenn wir eine neue brauchen, dann kicken wir uns das mal an. Hat mal jemand getestet oder eben bei Autos, dann gucke ich in so eine Übersichten oder bei bestimmten Arten von Ernährung. Ja, da kann ich sowas halt nachgucken. Jetzt implizierst du, dass es das nicht gäbe für digital, gibt es schon ewig. Also wenn du zum Beispiel Messenger willst, dann kannst du so eine lustige Tabellen runterladen von einem
EFF,
und die vergleichen, wenn dich das interessiert, wenn das ein Wert für dich ist.
Ja,
und
das Problem ist aber, dass es ja noch nicht im Mainstream angekommen ist, das meine ich halt.
Oh,
weißt du?
Eine neue Ausrede, ist noch nicht im Mainstream, wird dir nicht über die Nase gerieben, ja?
Nein, aber dann sag doch mal, was du jetzt meinst.
Was würdest, ist denn dein Vorschlag?
Ich wollte nur sagen, dass das für mich kein Argument ist, weil das schon gibt. Also bitte, ich kann mir sozusagen die Top 10 klar. Browser in so einer Übersicht ansehen. Well, wenn es mich interessiert, wenn ich es aber nicht wissen
will. Das stimmt natürlich, aber es gibt halt auch einfach, es ist ja doch in der, also ich ganz ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich gucke natürlich sowas auch wohl nach, ne? Aber es ist nicht so transparent, zum Beispiel meine Eltern. Ich sehe ja dann auch unterschiedliche Zielgruppen, ne? Es gibt dann halt die einigen Leute, die wissen das, man kann das nachgucken. Ich bin jetzt ja auch nicht der letzte Vollidiot. Ja, stell mich jetzt mal mit da wie den Vollidioten. Aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, es gibt halt auch viele Leute, die das nicht erreicht, die das nicht wissen. Und das muss man ja auch mal sehen. Man muss ja auch mal, es gibt ja nicht nur die Generation von uns, ne? Das ist ja eine total gerne
Ausrede. Ich mache es so, weil die anderen das nicht verstehen. Was ist das denn?
Hä, das sage ich doch überhaupt gar nicht. Jetzt riss mir das Wort im Maul rum. Das sage ich doch gar nicht so, dass ich das. Nein, es geht. Ich rede doch auch nicht immer nur von mir. Wir reden immer die ganze Zeit von uns. Ich meine, ihr habt doch einen anderen Background. Du lachst.
Ja, das finde ich schon als Argument ziemlich lustig. Ich meine, ich finde es noch lustiger bei Henning, so ist nicht. Also, weil wer einen technischen Background hat, muss andere
Fragen. Nein, aber doch mein Punkt ist immer noch dieser, das hat Katja ja vollkommen richtig gesagt, das muss ich ja Katja hier als unser verstrittenes Ehepaar hier mal wieder zurechtdrücken. Katja hat vollkommen richtig gesagt, dass das Thema Convenience. Und das ist einfach.
Wenn du zum Beispiel Verschlüsselung kannst, ist das inconvenient? Not true again. Was ist das denn wieder? Das ist ja die nächste Stufe.
Nein, aber warum macht man das denn nicht? Warum machen das Hersteller nicht per Default? So wie es zum Beispiel.
Das tut ja ganz viele, nur das hat ja nicht weiß welche.
Ne, genau.
Also sie weiß nicht, ob die sie benutzt.
Exakt, und deswegen sage ich ja, dass Zivilgesellschaft, Politik, wer auch immer, darauf hinweisen kann, Leute, nutzt lieber Dienst X, weil der ist verschlüsselt.
Ja, und das kann ja auch in einer Form von einem Siegel sein und ja, von gut, Verbraucherschutz von
auch
in, oder was weiß ich.
Von mir
ich,
aus auch in einer Art Siegel. Ja. Du hast gerade gesagt, solche Listen gibt es. Ja, klar. Electronic Frontier Foundation oder keine Ahnung was hat Listen gemacht.
Was für eine Foundation?
Ja, das ist sowas wie der CCC in USA, so ja, ganz die ungefähr.
Kennt ja auch jede Sau.
Genau, das ist das Problem. Das ist das Problem, weil aber eben nicht jeder, jeder, ja, weil, das, weil, weil jeder nicht googelt ungefähr, okay,
EFF. Na, ist das eine Hohl- oder eine Bringschuld? Musst du den Verbraucher unter die Nase reiben oder musst du einfach ein Angebot geben, was sich Leute holen? Muss ich, wenn ich in den Laden gehe und mir eine Waschmaschine kaufe, muss jemand mir die sozusagen die Effizienzklassen und den Verbrauch ins Gesicht halten? Oder ist es eine
aber du gehst jetzt
das,
aber...
Also deine Forderung, okay, das ist ja jetzt, jetzt kommen wir mal konkret. Das wäre also zum Beispiel eine Forderung zu sagen, okay, jeder Messenger muss, wenn man das erste Mal startet, anzeigen, so wie irgendwie diese, diese Effizienzklassen irgendwie so ein
Label. Also ich finde
so
es nicht. Ich finde ich explizit nicht.
Nicht
denn wenn
doch
zum
nicht.
Beispiel Katja praktisch finden würde, ist eine schöne Sache. Ich finde das keine Forderung. Ich finde nicht, dass wir, ich finde schon, dass der Nutzer dafür eine Hohlschuld hat, ist keine Bringschuld.
Interessant. Aber wenn die Leute sagen, wenn es aber die meisten einfach nicht interessiert?
Dann, ist das, dann haben die Leute ein Problem. Weißt du? Verstehst du das, was ich sagen will? Ich finde das eine Ausrede. Ich kann nicht verstehen, wie man sich 3 Jahre Nachrichten über Snowden angehört hat und dann sagen kann, ich weiß nicht, ob mein...
Das ist aber auch eine sehr arrogante Haltung, genau, muss ich dir leider sagen, Konstanze, ja, weil du hast einen anderen Background. Genau. Ganz ehrlich, es gibt so viele Leute, die beschäftigen sich damit nicht fachlich so intensiv wie du. Das ist Quatsch. Das ist, das muss ich echt leider sagen. Das finde ich irgendwie...
Das ist totaler arrogant.
Quatsch und es ist auch arrogant und auch richtig dumm, sowas zu sagen, ja, weil so dann weil dann bräuchten wir auch keine Energieeffizienz lassen, sondern den ganzen Kram, den der Staat auch mit auf den Weg gebracht hat, bestimmte Auszeichnungen zu, dann brauchen wir den ganzen Scheiß auch nicht. Dann muss jeder selber gucken, wie er, wie viel CO2 er in der Luft pustet und so. Ich meine, das ist ja irgendwie, ich finde es irgendwie bescheuert. Also, weil ich finde, das wäre eine Hilfemaßnahme. Es ist einfach eine Entwicklung. Diese ganzen technologischen Dienste, alles, was man hat an Services, es wird immer mehr werden. Wieso soll man das nicht vielleicht auch in Bahn lenken, um Leuten in dem ganzen Dschungel einfach eine Hilfeleistung zu bieten? Wieso ist das schlecht? Also, weil du stellst das jetzt so dar, als wäre das Mist. Warum ist es Mist, wenn jemand, der sich besser damit auskennt, einfach eine Hilfeleistung oder Hilfestellung bietet an Verbraucher, sich einfacher im Dschungel des Wahnsinns zurechtzufinden? Also ich finde es gar nicht so schlecht, weil das ist jetzt so irgendwie so, ja, wer keine Ahnung hat und zu faul ist oder zu dumm oder was auch immer oder keine Kohle hat, sich damit auseinanderzusetzen, der ist der Trottel. Also das finde ich irgendwie nicht gut.
Also ich heute geht es richtig ab.
Ich habe das Gespräch gerade andersrum geführt, wo ich auch jemanden ziemlich doll Arroganz vorgeworfen habe, weil ich was gekauft habe und jemand, der sich damit gut auskennt, hat zu mir gesagt, boah, da hast du eine krasse Fehlentscheidung getroffen, da hättest du dich ja mal echt besser erkundigen können. Also auch, ich will jetzt nicht unbedingt über das Produkt sprechen, weil mir das auch ein bisschen peinlich ist, ehrlich gesagt, weil ich mich tatsächlich, ich habe mich schlecht informiert und ich konnte mir so ein ähnliches Gespräch anhören.
Ja, aber das ist ein also ich muss da Katja ein bisschen recht geben.
Ja, die Frage, ich höre das auch oft, das Argument.
Nein, ja, also ich verstehe ja beides. Also ich komme wieder auf das Thema privilegiert zurück. Ich sehe mich, ich bin sowieso in vielen Dingen privilegiert. Erstmal bin ich ein Mann, deswegen bin ich privilegiert. Naja, gerne.
Man kann das aber auch als Disadvantage sehen.
Naja, ich glaube, in unserer Gesellschaft bin ich als Mann schon, habe ich mehr Vorteile als leider, also das will ich da hinterher schieben, und das würde ich ja auch gerne ändern wollen, als Frau. Ich bin weiß, dadurch bin ich auch privilegiert, leider auch, muss ich auch wieder dazu schieben, und ich habe halt einfach ein gewisses, ich sag jetzt mal einfach ausgedrückt, IT-Wissen, ja, so, was man immer so umgangssprachlich sagt. Also ich weiß auch ein bisschen, was da passiert. Dadurch bin ich auch im gewissen Maße privilegiert. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Eltern anschaue oder viele andere, die eben diese Bildung oder dieses Wissen nicht haben, die sind einfach, die können sich sicherlich auch informieren und die machen das ja auch teilweise, aber sie verstehen teilweise einfach auch nicht, wenn da jetzt, was das auch alles so bedeutet. Kann ich denen jetzt zumuten, dass sie sich da so weiterbilden und fortbilden, dass sie das verstehen?
Weil ich mache als Konsument eine Menge Fehler. Ich konnte mir, wie gesagt, gerade live anhören. Ich habe auch eine ethisch fragwürdige Entscheidung durch meinen Kauf getroffen, weil ich mich einfach nicht informiert habe. Aber es sagt was über meine Werte.
Ja.
Im Nachhinein tut mir das ein bisschen leid, weil ich finde schon, ich hätte mich besser informieren müssen und das Geld ist ausgegeben. Und ich habe sozusagen über die Arbeitsbedingungen, über die das Produkt entstanden ist, Schuld auf mich geladen. Ja. Okay, aber ich kann damit jetzt auch irgendwie leben, weil ich genau dasselbe gesagt habe zu denen. Ich habe gesagt, ich hatte keine Ahnung davon, ich konnte das nicht wissen. Ich finde das ziemlich fies, dass ihr mir das vorwirft. Mhm. Aber letztlich, ich höre das Argument sehr oft, weil ich setze mich halt mit Technik auseinander. Und
aber dann kannst du ja so viel nicht mehr nutzen. Ich meine, mit welcher Fluggesellschaft bist du nach Graz geflogen? Das genau. Wäre jetzt ja nochmal
für
so
mich war das eine harte Entscheidung. Ich bin ein Bahnfahrer. Also es war für mich eine harte Entscheidung. Ja,
Billigflieger und so, was man da so hört. Genau. Also jeden Scheiß, du musst dann halt auch sagen, ich konnte es nicht wissen, dass die Leute eine 7,50 Euro verdienen.
Aber was ist denn jetzt, wir versuchen das mal zu lösen.
Ich versuche das zu vermeiden. Also irgendwann kam die Debatte.
Beispiel, gäbe es ja vielleicht auch Siegel für Fluggesellschaften irgendwann, wo du sagst, hier ist fairer Lohn, faire Arbeit, lalala. Ganz ehrlich, ich finde das für Verbraucher nicht schlecht. Und auch im Digitalen, es ist nicht verkehrt.
Nein, aber die Frage ist doch, wie kriegen wir das denn eigentlich, wie kriegen wir diese Kompetenz denn hin? Weil ich glaube, Ich glaube, der Mittelweg ist ja richtig. Ich glaube, dass solche Siegel oder was auch immer in gewissem Maße, wirklich nur in gewissem Maße helfen können. Ich glaube schon, dass was du sagst eben auch...
Ja, weil da viel verkauft ist.
Ja, das genau. Ist halt ich glaube aber schon, dass man diese Kompetenz eben auch vermitteln muss, dass man sich das selbst einstufen kann, ja, dass man nämlich eben auch selbst eine gewisse... dass man sich nicht einfach nur verlässt und dumm wird, ja, und sagt so, ja, okay, wenn dann grün ist, dann mach ich grün.
Wieso ist denn dumm, wenn man sich mit Technik nicht auskennt? Ich bin doch auch nicht dumm, nur weil ich die Innereien einer Waschmaschine nicht kenne und die Effizienzklassen. Die Frage ist, ob ich mich darüber informieren möchte oder ob es mir egal ist. In manchen Bereichen ist es mir leider egal. Und es gibt natürlich auch einen gesellschaftlichen
Shift. Aber ganz ehrlich, es ist aber schon...
Warte mal ganz kurz. Das heißt, aber ja, okay, aber... Wollen wir denn zulassen, oder findest du es denn okay, wenn es den Leuten egal ist, was irgendwie mit ihren Daten...
Na klar, das ist ihre Freiheit. Es gibt Leute, die essen Stopfleber. Wenn sie, manche wissen vielleicht nicht, wie sie gemacht wird, manchen ist es egal, weil sie eine Delikatesse finden. Für manche ist es eine Wertefrage. Also, ich höre mir halt den Vorwurf ganz oft an, insbesondere wenn Leute mich auch danach fragen. Ich bin natürlich auch immer der Resident Nerd, ich muss Leuten helfen, ihr WLAN einrichten, ihnen ihre Verschlüsselung klicken. Und ich höre das Argument ganz oft, muss ich mich mit auseinandersetzen. Ich höre es aber natürlich auch von der anderen Seite, weil es Bereiche in meinem Leben gibt, wo ich mich nicht auskenne. Da muss ich mir das selber von der anderen Seite anhören. Natürlich finde ich es ungerecht als jemand, der jetzt hier sozusagen betroffen ist. Zumal ich bin der Kollateralschaden von einer Mehrheit in der Bevölkerung, die es so sieht. Die sozusagen, die nicht bereit ist, sich zu informieren. Das ist eben einfach, ist ein Fakt, mit dem lebe ich und jetzt seit 10 Jahren.
Aber das ist, vielleicht macht mich das jetzt so, ich will damit, aber ich will, dass die Gesellschaft ja besser wird, weißt du? Das ist ja vielleicht so meine... Ja, aber
vielleicht werden wir auch besser, indem wir uns damit abfinden.
Oh, das ist aber sehr deterministisch und irgendwie so. Puh. Okay, das ist ja deine Meinung. Also ich bin da.
Natürlich nicht meine Meinung, aber ich meine, vielleicht ist es nicht zu verhindern. Es gibt Bereiche, die verlieren wir. Und zwar werden sie Menschen nicht mehr nutzen. Das ist wie mit alten Grundrechten. Well, wer sie nicht nutzt, da gehen sie verloren und ist schon eine Menge verloren gegangen. Leute finden es normal, dass wir. Also du weißt schon, was Leute heute normal finden.
Ja,
da hat sich ja was verschoben. Das ist ja auch, ich will ja nicht wegdiskutieren. Das ist einfach auch ein Fakt.
Ja.
Und dass es eine kleine Community von Techies gibt, die sich sagt, boah, krass, kann ja wohl nicht sein. Und dass es eine kleine Community von Techies gibt, die was anderes bauen, ändert ja nichts an der Mehrheitsbevölkerung. Hm. Also vielleicht muss ich mich damit auch abfinden. Ich höre mir das sehr, sehr oft an. Nicht immer so deutlich, aber sehr häufig. Denn letztlich habe ich ihr einen Vorwurf gemacht. Und der Vorwurf lautet, du hast ein Problem mit deinen Werten und nicht mit deinem Wissen. Und den Vorwurf lassen sich Leute nicht gern machen. Weil sie nämlich, sie wollen nicht hören, dass die Entscheidung, die sie auf dem Mobilfon treffen, auch eine Wertentscheidung ist. Weißt du, ich höre das sehr oft, das ist nicht das erste Mal. Also jetzt ist es relativ krass vorgetragen, aber trotzdem längst nicht das erste Mal. Ja. Und ich schätze, du wirst das auch schon gehört haben.
Ja, klar.
Noel, aber du triffst halt welche mit allem, was man kauft und macht.
So, wir haben jetzt gerade mal kurz pausiert, unter anderem auch, weil es mal neue Getränke gab, aber auch, weil wir vielleicht mal ein bisschen kurz klären mussten, worum es hier eigentlich geht. Und wir hatten jetzt eine große Diskussion nochmal hier gerade kurz ohne Aufnahme über das Thema, über die Themen, was sind eigentlich die Werte? Einerseits, und gibt es nicht vielleicht auch eine arrogante oder privilegierte Sicht von Expertinnen und Experten auf das Thema? Ist das so richtig zusammengefasst, diese Diskussion, die wir gerade hatten.
Ja, also von meiner Sicht auf jeden Fall. Einfach mal kurz durchgeatmet und nochmal ein bisschen die Fronten sortiert und geklärt. Und von daher können wir gerne jetzt weitermachen.
Ja. Okay, das war, also ist ja auch mal interessant, weil wir haben ja, wie gesagt, ich habe es am Anfang ja gesagt, wir haben ja eigentlich die Idee, das so ein bisschen so wie ein Kneipengespräch zu machen. Zu jeder Kneipengespräch gehört auch eine Kneipenschlägerei.
wir haben ein bisschen die Gläser an die Wand geschmissen hier.
Genau.
Ja, also, wir müssen mal ehrlich sein, ich bin hier der Einzige, der nicht trinkt. Ich bin vom Kaffee aufgeputscht.
Ja, genau. Koffein, Alkohol, putscht alles irgendwie.
Ich würde euch lieber nicht vor, was passiert, wenn wir den auch noch betrunken wären. Na gut, betrunken ist ja hier niemand.
Nein, betrunken ist hier niemand.
Aber zu einem richtigen Kneipengespräch würde ja eigentlich mehr Alkohol gehören.
Mehr Alkohol, kurze vor allem auch. Ne? Könnt ihr auch mal Schnäpse holen, vielleicht nochmal. Also ich habe noch so einen Wodka. Ich habe auch noch einen Wodka, wenn du noch haben willst.
Kleinen Wodka.
Nein, aber ich glaube, das ist doch vielleicht auch gezeigt hat, worüber wir eben diskutiert haben, so ein bisschen, dass es ja schon so einen großen Mainstream gibt. Und irgendwie so eine kleine Bubble gibt, die sich so versucht, ihren Weg zu kämpfen da. Ne?
Unterschiedliche Bubble. Ich glaube, einmal so die ganzen Leute, die tatsächlich also nichts anderes als Technik machen oder so eine Technik bauen oder so. Und dann gibt es auch noch die Bubble, die, mit der ich so manchmal Kontakt habe, das ist dann eher so die journalistische Bubble oder die Aktivisten-Bubble, die einfach aus gewissen Notwendigkeiten heraus sich mit Technik auseinandersetzt, ob sie Bock haben oder nicht, weil sie einfach müssen aus beruflichen Gründen oder um sich zu schützen.
Ja.
Also das ist so eine, ich glaube, die sind unterschiedlich, weißt du, weil die einen das machen, weil sie Bock haben und die anderen, weil sie müssen.
Ja, du hast ja eigentlich als CCC-Sprecherin und auch bei dem allen, was du sonst so machst, ja sehr viel Kontakt eben mit den Menschen, die halt, sag ich mal, nicht so technikaffin sind. Du warst ja auch politisch, zum Beispiel in der Enquete und so. Was sind denn eigentlich da deine Erfahrungen mit, wenn du versuchst, solche Themen voranzubringen und auch anzusprechen?
Also eine ist, mir schlägt eigentlich insgesamt, also jetzt mal ganz allgemein gesprochen, relativ viel Neugier entgegen. Das ist schon so. Die meisten Leute, also ob sie jetzt viel mit Technik zu tun haben oder so gar keinen Plan, ist ganz egal. Eine gewisse Neugier ist auf jeden Fall da. So, und dieser gewisse Willen zu lernen. Also ich glaube auch in den letzten 3-4 Jahren kam noch dazu, dass die meisten Menschen ein hohes Bewusstsein dafür haben, dass sie abhängig sind von Technik. Jetzt gar nicht mal negativ, sondern dass sie einfach, also sie sind davon abhängig, beruflich, privat. Das ist der Weg, wie sie mit ihren Lieben in Kontakt bleiben, wenn die irgendwo anders auf der Welt sind. So dieses Bewusstsein haben jetzt ganz viele entwickelt. Das ist aber eine jüngere Entwicklung. Und daraus speist sich natürlich auch ein Interesse an Technik. Also ich glaube, das ist zumindest mal so allgemein. Es gibt jetzt natürlich ein paar Ausnahmen, wenn du jetzt merkst, gerade so im politischen Raum, boah, so richtig Interesse daran zu verstehen haben sie nicht. Oder wenn ihnen ein technisches Argument bringst, was nicht in ihren politischen Plan passt, dann hören sie auch schon mal weg und so, das kommt vor. Aber prinzipiell sehr viel Neugier und Interesse.
Entschuldigung. Wenn man das vielleicht auch noch mal ein bisschen zusammenfassen kann, was wir jetzt gerade eben besprochen haben, als nicht das Mikrofon lief und auch dann quasi, was du für politische Empfehlungen gibst, ging es ja schon so darum hinaus, das war jetzt halt in diesem Zwischengespräch, dass du sehr stark für den liberalen Ansatz bist und sagst, eigentlich ist jeder, kann man sagen, jeder ist seines Glückes Schmied, oder ist das zu viel gesagt? Oder?
Ich glaube schon, dass ich habe eine liberale Grundhaltung. Ich finde, jeder sollte die Freiheit haben, das so zu machen, wie er will mit Technik.
Ja.
Auch in der Weise, wo... Also ich lasse jetzt mal Kinder außen vor oder so oder Leute, die nicht selber für sich verantwortlich sind. Aber jeder Erwachsene, der irgendwie Bock hat, sollte machen, wie er will. Da bin ich sehr liberal. Das hat aber Grenzen. Und die Grenzen sind bei mir vor allen Dingen dann, wenn das zur Folge hat, dass sich die Räume derjenigen, die es anders machen wollen, schließen. Weißt du? Wenn jemand, der beschließt, ich will zum Beispiel kein Google nutzen oder so, das ist ein simples Beispiel, will ich nicht. Oder ich möchte mich biometrisch nicht vermessen lassen oder so. Wenn er nicht mehr kann, wenn ihn zu sagen eine ganz überbordende Mehrheit zwingt oder sogar ein Gesetz oder so, dann finde ich es falsch. Also ich finde, meine liberale Haltung ist relativ stark bis zu einem Punkt, wo andere sehr stark in ihren freiheitlichen Bedürfnissen einschränkt.
Aber kommst du dann gerade nicht, wenn es auch in politischen Fragen geht, häufig dann an diesen Punkt, wo dann viele von dir irgendwie sagen, ja, wie kann denn ein Gesetz aussehen als beispielsweise? Ja, und du sagst, genau. Aber eigentlich sagen würdest, na, eigentlich brauchen wir ja kein Gesetz dafür, weil man es eigentlich
Ziemlich oft. Also jetzt vor allen Dingen, du merkst, ein gutes Beispiel ist so diese aktuelle Hate-Speech-Debatte und das Gesetz, ja, was der Justizminister gerade brachte, wo man jetzt, wo man sich ja legitim die Frage stellen kann, brauchen wir dafür eigentlich ein Gesetz? Also, weißt du? Gleiches könnte man, also in der darken Diskussion über De-Anonymisierung, also Realnamenpflicht oder sowas sagen, braucht man dafür eigentlich ein Gesetz? Ist es nicht schädlich, einen zu haben, sowas? Hat man relativ häufig und im politischen Raum ist ja in der Regel so dieses Bedürfnis eher kontrollieren und wissen, was vor sich geht, groß. Und das Libertäre in den Netzen wird immer eher so ein bisschen suspekt betrachtet. So prinzipiell. Also,
ist auch einfacher, vieles auf Technik zu schieben, weil man sich dann anderen Diskussionen vielleicht gar nicht stellen muss. Ne? Also bei der Frage, ja, bei der Frage jetzt auch so Social Bots oder sowas, dann lieber irgendwie Social Bots verbieten oder so, in Anführungsstrichen, weil man sich vielleicht mit denen, die wirklich solche Sachen äußern, eigentlich gar nicht, was ja eher ein soziales Problem dann vielleicht auch ist, in diesem Fall.
Na, die Social-Bot-Fake-News-Hate-Speech-Debatte, wenn ich das mal allgemein nennen will, die ist natürlich sowieso total schräg, weil sie sehr auf Technik abzielt. Und genau das, was du sagst, nämlich, dass da ja eine ganze Menge gesellschaftliche, also und auch also soziale Probleme aller Art damit mit drin spielen wird, gerne, also ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Als wenn irgendwie Fake News, Hate Speech oder auch Social Bots irgendwie so rein technische Probleme wären, hatte ich natürlich für Blödsinn.
Haben wir auch letzte Folge mit Matthias drüber gesprochen, dass es halt irgendwelche gesellschaftlichen Ursachen dafür geben muss, dass Leute sich in dieser Form auch äußern. Ne? Also es ist ja nicht ein technisches Phänomen, es ist eigentlich letzten Endes ein gesellschaftliches Phänomen und da muss es ja irgendwo eine Ursache für geben, warum Menschen das tun.
Aber das natürlich
ist die
man
Technik
nicht,
ist das Hilfsmittel. Ne?
Ich habe die richtige Folge noch gar nicht gehört. Also wenn ihr nicht spoilen wollt, würde ich sie mir eigentlich gerne noch anhören. Ich habe sie nämlich schon runtergeladen.
Ja.
Also ich weiß natürlich nicht, was zu sagen, was er gesagt hat. Ja. Also spoilt man noch nicht. Ich habe aber eine Vermutung, weil er sich ja manchmal öffentlich äußert.
Na, ja, es ging
ich
eigentlich.
Ich habe nichts verraten, sagen wir mal so.
Ja, okay. Ich glaube, dass das aber relativ Konsens hier, so glaube ich, sein kann, was er da gesagt hat. Aber hörst dir an.
Okay.
Ein Thema, was wir, und da würde mich dann deine Einschätzung auch noch sehr interessieren, was wir auch tatsächlich beim letzten Mal schon hatten, aber da würde mich das auch sehr interessieren. Im Jahr 2015 sind ja irgendwie einige Gigabyte aus dem Deutschen Bundestag abgeflossen, wohin auch immer. Meine Frage an dich, erstens, sehen wir diese Daten nochmal wieder und in welchem Kontext vielleicht?
Wie so als Festplatte im Briefkasten oder
so? Nee, Konstanz,
hast du sie vielleicht in deiner Dropbox? Nein, Quatsch. nein, aber also erstens, was ist so deine Einschätzung zu dieser ganzen Sache? Also die Angst ist ja bei vielen ja da, dass irgendwann im Sommer irgendwas portionsweise geleakt wird, was dann kompromittierend sein könnte für gewisse Politikerinnen und Politiker.
Also im Prinzip vergleichbar mit diesen Podesta-Mails oder so.
Genau.
Also erstmal, ich bin da gar nicht so furchtbar aufgeregt, wie politisch aufgeregt behandelt wird. Das eine ist, wir haben offenbar einen Bundestag und eine Bundestagsverwaltung und natürlich auch verantwortliche Menschen dafür, die nicht in der Lage waren, diese Systeme zu schützen. Das ist einfach mal ein Fakt. Da sind sie sicherlich mit vielen anderen Behörden und staatlichen Stellen, aber auch Unternehmen nicht so anders. Wir leben halt in einer Welt, wo es technische Unsicherheiten gibt. Es gibt ja nicht so sehr viel, was wir wirklich wissen. Also das betrifft die Attributierung in diesem technischen Sinne. Also wer war's? Natürlich kann man sich jetzt mal ansehen, was die offiziellen Stellen dazu gesagt haben, insbesondere das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik oder auch was der Bundestag selber gesagt hat. Und dann kann man davon ausgehen, wir reden hier also von einem staatlichen Akteur. Also jemand, der Mittel, Personal und ein hohes Wissen hatte. Ja, viel mehr wissen wir nicht. Wenn man jetzt so an dieses Podesta-Szenario denkt, also dass zum Beispiel jemand die ganzen Daten aus dem Bundestag mitgenommen hat, um sie jetzt strategisch zu leaken, um vielleicht eine Meinungsänderung in der Bevölkerung für die Wahlen zu bewirken oder so, dann muss ich immer als Erstes sagen, well, Podesta hat die E-Mail schon auch selber geschrieben. Das war jetzt nicht WikiLeaks, also die Inhalte. Also und was er über sich, seine Chefin und die Arbeitsweise dieser Kampagne gesagt hat, sind erstmal seine Worte. Damit würde ich natürlich nicht sagen, dass ich das richtig finde. Irgendwie jemanden, insbesondere, da waren ja auch Menschen bei, weiß ich nicht, die nur mal kurz da als Praktikanten waren, da sind ja auch personenbezogene Daten bei gewesen und so. Ich finde das nicht in allen Punkten richtig. Aber in erster Linie hat man da was lernen können darüber, wie diese Leute ticken. wie politisch verlogen sie sind. Ganz faktisch. Womit sie sich natürlich sicherlich von der Gegenseite im amerikanischen Wahlkampf auch nicht sehr unterscheiden. Ja. Ich glaube, gegen solche... ich würde mich nicht furchtbar fürchten, wenn ich nicht einer der Politiker wäre, die furchtbar verlogen sind. Wisst ihr?
Ja.
Denn man könnte mal eine Debatte darüber führen, wenn es tatsächlich solche strategischen Leaks geben würde. Könnte man ja machen. Könnte man zum politischen Thema machen.
Ich glaube, ich gebe dir vollkommen recht. Ich habe nur eine Befürchtung. Und zwar, wenn man mal sagt, es gibt ja 600 noch was Abgeordnete.
Mhm.
Ich weiß nicht, da werden wahrscheinlich, wie es wahrscheinlich auch bei 600 normalen Bundesbürgern, weiß nicht, 5% geben, die irgendwie Sachen machen, die vielleicht nicht ganz so toll sind. Dass das natürlich zu einer eine Erschütterung des generellen demokratischen Grundsystems oder der
meinst du?
Naja, also ich meine, die Frage ist ja, also das muss man natürlich aufklären, und wenn es da natürlich auch eine Möglichkeit gibt, dass, also ich will jetzt nicht sagen, dass man es vertuschen soll, gar keine Frage. Nur ich habe gerade natürlich so ein bisschen, die Idee ist natürlich schon, wenn es eine kriminelle Energie dahinter gibt, das kurz vor der Bundestagswahl zu veröffentlichen, um nämlich ja auch das Vertrauen in das demokratische System in Deutschland zu unterminieren.
Weil Henning, ich sag's in der Union, aber die Politikverdrossenheit ist jetzt auch nicht gerade allzu wenig.
Nein, richtig.
Also und das Ansehen der Politiker ist,
wie kommt das? Wenn man
es im Jahrzehntevergleich oder so sieht, eh nicht so hoch.
Richtig, wie kommt das?
Ich meine, was ich damit nur sagen will, ist, man braucht nicht irgendwelche Leaks, um...
Nee, klar, aber die Frage ist ja nochmal, woher kommt das?
Also ich glaube schon, dass sich die Politiker in hohem Maße selber zuzuschreiben haben.
Ja.
Wie sie sprechen, gerade wenn du dir so Trump anguckst und seine Ansprache, was wir vorhin so hatten, wie sie handeln, was sie in Wahlkämpfen versprechen und was sozusagen darauf folgt, das müssen sie schon in großen Teilen selber zuschreiben.
Sehe ich auch so. Ich sehe aber auch zum Beispiel so, was ich... ich habe da heute im Internet noch eine ganz gute Unterhaltung drüber geführt. Wenn du dir in den letzten 10 Jahren Zeitungen oder auch Online-Magazine oder was auch immer aufschlägst, hast du doch eigentlich das permanente Gefühl, dass es doch eigentlich von einem Skandal zum anderen Skandal geht. Also, naja, ich mache mal ein Beispiel, dass man jetzt auch nicht sagen kann, da habe ich jetzt irgendwie eine Affinität zu diesen Leuten. Nehmen wir mal den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff.
Yeah.
Der auch Verfehlungen hatte, und ich glaube, es gab auch schon vorher bessere oder auch nachher bessere Bundespräsidenten. So, das ist eine persönliche Meinung, aber eine Einschätzung. Aber ich glaube, dass es dann in Dimensionen abgeglitten ist mit Bobby Carr und hast du nicht gesehen, wo ich mich dann teilweise gefragt habe, ist das noch irgendwie, ist das noch so...
Was liegt das an der Berichterstattung oder an dem Politiker? Also ich meine, das ist der Politiker, der dem Chefredakteur der Bild-Zeitung auf den Anrufbeantworter gebläht hat.
Das war nicht okay.
Also woran liegt das? Eher an den Medien oder an... Und
nein,
so hätte
die Frage
dieser Kandidat
ist doch,
jemals für dieses höchste Amt, also so ein verdienter Partei... Also weißt du kannst dir viele Fragen stellen.
Ja.
Sind es nur die Medien?
Nein, auf keinen Fall. Nicht falsch verstehen. Ich habe dir ja gerade ja auch vollkommen recht gegeben, dass dass Politiker ganz viel auch selbst verschuldet haben an der Politikverdrossenheit. Nur frage ich mich, zum Beispiel gehen wir auch wieder auf die USA, weil du gerade Trump nochmal angesprochen hast, ich frage nur mal, haben vielleicht auch US-amerikanische Medien ein bisschen dazu beigetragen, dass Donald Trump 50% bekommen hat oder 45% oder was auch immer?
Ich würde schon denken. Also, ich meine, ich war jetzt nicht in den USA in der Zeit oder so, aber also mich hat natürlich, wie viele, glaube ich, Menschen außerhalb der USA auch interessiert. Also, das ist nun mal ein wichtiges Land auch für andere Menschen und die politischen Entscheidungen dort beeinflussen uns auch in hohem Maße so, ja. Also, was ich verfolgt habe, zumindest war mein Eindruck sehr stark, dass sie diesen ehemaligen Fernsehstar, Immobilienmogul und
das ist auch schon so absurd an sich,
ja,
oder?
Also, ich meine, sie haben ihm halt Airtime gegeben, noch und nöcher.
Ja.
Aber nun ist er auch, also ich meine, für mich, es gibt zwei Dinge, die mich wirklich krass faszinieren an diesem Mann. Das eine ist, was man ihm alles zu sagen verzieht. In der Weise,
aber ihre E-Mails, also bei Clinton, ja, das ist so als Vergleich.
Ich glaube, Clinton hat eine Menge Fehler gemacht, vor allen Dingen hat sie nie die Bewegung kreiert, ja, und die Demokratische Partei hat sich aus meiner Sicht falsch entschieden, sie zu nominieren, ja.
Ja.
Aber der Punkt ist, der Mensch ist nicht nur offen rassistisch, sondern der hat sich in einer Weise über Frauen geäußert, die ihn aber, also viele Frauen haben ihn ja auch gewählt. Ja. Also das ist so ein bisschen, der hat ja die Grenzen der Decency, aber auch so diese normalen, höflichen Miteinanders, auch geschmackvollen Miteinanders vielleicht, ja, die einfach die normalen Grenzen, wie man mit der Öffentlichkeit, aber auch eben persönlich etwa mit einer Fernsehmoderatorin spricht, gesprengt. Ja. Ich finde das faszinierend.
Ja.
Das ist, also, aber ich finde noch zwar zweites faszinierend, nämlich, dass man so unmittelbar dabei ist. Die Tatsache, dass der Typ sie auf Twitter nicht an sich halten kann, dass es permanent Fotos aus dem Weißen Haus gibt, dass man den Eindruck hat, man ist dabei, sofern man des Englischen irgendwie mächtig ist, ja, oder irgendwie die Software zum Übersetzen bedienen kann. Das ist faszinierend eng. Also, was wir uns hier gar nicht vorstellen können. Okay, ja, der Altmaier hat manchmal getwittert, so, aber das ist was vollkommen anderes als diese 24-Hour dabei sein. Das ist echt. Ich finde das auf eine Weise faszinierend. Also, ich fühle mich, das hört sich wieder blöd an, aber ich fühle mich als ein Teil dieser.
Mitarbeiterin des Weißen Hauses.
Nee, schon als Observierende, aber ich fühle mich auf eine.
Big Brother.
Genau.
Ja. Also, wer hat dauernde Gelege, die lauter Fotos und.
Auf also, POTUS meinst du? POTUS Twitter?
Donald Trump.
Ja nicht so.
Auch Instagram und alle voll mit.
Instagram macht er auch. Hat er auch Snapchat?
Nee, nicht nur er selber, sondern auch die ganzen Leute, die da im Weißen Haus ein- und ausgehen. Es ist halt, wenn man. Also außer als in den 5 Stunden, die der mal schläft oder auf Klo Fox News guckt, ist man da permanent dabei. Das finde ich faszinierend. Ich habe noch nie so viel C-SPAN auch gesehen wie in letzter Zeit. Ja. Das ist unglaublich. Aber er ist wirklich trocken bis zur Hölle.
Er ist auf jeden Fall ein Konjunkturmotor für die ganzen Late-Night-Shows.
Das muss man auch sagen. Die sind natürlich extrem lustig, aber auch so wahr. Und Trevor Noah.
Mit kleinen Händen, da fängt es ja überall an. Ja.
Ich finde, Trevor Noah ist echt über sich hinausgewachsen in der Zeit. Ich fand ihn früher, ich habe ihn immer weggeschaltet. Mittlerweile finde ich ihn richtig geil.
Ja. Der ist super. John Oliver auch, macht auch super Sachen, finde ich. Oder ist das nicht so deiner?
Doch, ich fand ihn, ich glaube, gegen Trump hilft Humor nicht so gut.
Die Frage ist, und das vielleicht auch noch im Abschluss, weil dann können wir auch mal langsam, ich glaube, die Frage ist halt immer, was man bei Donald Trump halt nicht sagen kann, dass der halt nicht ideologisch ist. Also der ist halt crazy, aber wenn ich mir zum Beispiel jetzt auch angucke in der Türkei, was da los ist, oder auch in anderen Ländern, da gibt es ja halt irgendwie schon ideologische Konzepte, die kann man kritisieren oder auch nicht. Und das Donald Trump hat halt, ist halt nicht ideologisch, der ist halt.
Glaubst du nicht?
Nee, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der ideologisch ist.
Glaubst du, wenn du dein sozusagen Top-Advisor ein White Supremacist hast, dass du
keine. Ja, der. Aber ich glaube, also der ja, der ist natürlich Ideologe ohne Ende, aber ich glaube, Donald Trump als Person. Die Frage ist natürlich, wie viel er dann umsetzt, was der Ben sagt.
Na gut, dann hieß es aber, dass seine zentrale Motivation sozusagen nur das Gewinnen war und keine.
Glaube ich schon. Also, das ist meine Vermutung.
Vielfach diskutiert, ne?
Ich meine Vermutung, dass es ihm ist, halt, er zu zeigen, hier, Donald kann's, Donald ist das Präsident. Und jetzt muss Donald zeigen, dass er irgendwie Jobs macht und keine Ahnung was. So ein guter Dealmaker ist.
Nö, wir haben ein paar Jahre Zeit, um das zu beobachten. Vielleicht.
In 4 Jahren landen wir dich nochmal ein zu einer spannenden weiteren Diskussion. Aber wir machen ja immer einen schönen Abschluss mit Musik. Musik verbindet ja alle Länder der Welt. Vielleicht hast du ja auch musikalische Tipps aus USA, weiß ich ja nicht.
Ach so, aus den USA?
Nee, musst du nicht, aber weiß ich ja nicht, was kommt. 2 Songs-Tipps für unsere Playlist.
Also das Erste ist, ich muss unbedingt Pornophonique empfehlen. Sie haben einen wunderbaren kleinen Roboter-Song, den ich sehr schätze. Und Pornophonique findet man bei, aber Jamendo, Honey.
Okay.
Es gibt auch freie Musik, also nicht, ja.
Kann ich ja verlinke ich.
Der heißt Sad Robot und ist wirklich schön.
Okay, ja.
Und das andere ist, ich finde, man muss mal wieder Foo Fighters hören.
Okay, Foo Fighters, welcher Song?
Also ich mag eher so ein bisschen die älteren. Learning to Fly, so für den Klassiker.
Learn to Fly, ja.
Ja, bitte.
Und, okay, dann hast du aber noch einen Song, weil du hast 2 für die, also ich kann auch nur die beiden.
Dann finde ich, dass man unbedingt mal wieder Sepultura hören sollte.
Oh!
Ja, bitte.
Sehr gut, aber was für ein Album? Oder was für
Die ich alten würde noch sagen, mit
Max Cavalera, oder?
Ja. Der hat ja auch noch so eine Sideband, die heißt
Soulfly,
ja. Ich habe die auch schon mal live gesehen. Wir nehmen Soulfly. Wir nehmen Soulfly, weil die viel weniger bekannt ist. Aber jetzt müssen wir einen Song aussuchen. Wir nehmen Soulfly. Gib den gleichnamigen Song für die Band.
Die sind diese Instrumental-Dinger, ne? Die eher ruhigen, die immer.
Den spielen sie, glaube ich, beim Auftakt, der ist nicht so schön.
Soulfly kommt, Back to the Primitive, Prophecy, Jump the Fuck Up, Bleed, Pain.
Ach, du darfst ihn aussuchen.
Ich suche einen aus, okay.
Ja, such mal einen aus.
Ich wusste gar nicht, dass du Sepultura und so gehörst. Dann wünsche ich mir nämlich von Metallica, habe ich in letzter Zeit so ein bisschen häufiger gehört.
Nehme mal Thank Anger, die ist am wenigsten gehört.
Nee, das ist aber nicht so ein gutes Album. Ich mag das Album nicht.
Dann nehmen wir Kill 'Em All, du bist ein Klassiker.
Ja, ich bin eher ein Klassikerhörer, aber ich würde von der Master of Puppets Orion nehmen.
Okay, fein.
Schönes Instrumental und eins der grandiosen Stücke noch von Cliff Burton, bevor er gestorben ist. So, Katja, jetzt bist du dran.
Ich bin die Wetterfee und wünsche mir Sun in the Morning, damit das Wetter morgen mal besser wird von Future Islands.
Okay, was
ist das? Passt doch.
Okay, Konstanze, schön, dass du da warst. Es war heute wirklich ein großer, bunter Blumenstrauß an Emotionen, an Themen, von Fake News über Digital Literacy.
Oh, Wahlcomputer.
Darknet. Darknet, alles hatten wir drin. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Gar kein Problem, sehr gern.
Und bis bald.
Tschüss.